Sonntag, der 26. März 2023. Wir schreiben das Jahr der Jahre. Dieses Jahr, es wird alles anders. Denn, das Wichtigste vorab, Billy ist wieder im eBay-Kleinanzeigen-Game. Und ich bin diesmal richtig witzig. Oh, ich habe meine ganze unverbrauchte Kreativität in Beschreibungstexte gepackt. Und Alter, einfach zu nice.
Geil. Willi hat vorher schon angekündigt, er hat Zitate mitgebracht. Ich dachte, er hat die Bibel gelesen. Aber nein, es ist eBay-Kleinanzeige.
Ja, das ist einfach so, ich habe anders als die Bibel, mache ich halt praktische Ratschläge. Mm. Beispiel, Billy-Regal, Klammern, fast neu, Titel. 40 Euro, nur Abholung. So, habe ich geschrieben, Maße kennt ja jeder auswendig. Cheers. Würde lieber hier kaufen als bei Ikea, ist schon aufgebaut, allein das ist ein Vermögen wert. Just saying. Kein Scheiß, steht original so drin. Hula Hoop. Bindestrich, der Sommer kommt. Wir haben aufgegeben, aber vielleicht besteht für jemanden da draußen Hoffnung. 10 Euro zum Abholen.
Hast du es mal probiert, so Hula Hoop?
Ja, du kannst es auch. Kann das auch relativ gut. Ja, das ist nicht, also, das ist halt nur so ein Fake-Sport einfach. Also, es hilft der Durchblutung, ne, und Bindegewebe stärken, bla, 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 aber ist ordentlich und dann hast du wahrscheinlich mehr davon als halt so Shake.
Ich, keine Ahnung, ich weiß nur, ich kann es überhaupt nicht. Ich wollte es irgendwann mal lernen. Ich kann es nicht.
Ja. Also, ja, hier, 10 Euro, komm abholen. Ja. Für dich auch Freundschaftspreis.
9.
Kannst du geschenkt haben, gar kein Ding. Was habe ich noch? Ich habe so einen Schrank mit so einer Zimmerpflanze oben drauf. Hab geschrieben, wer möchte, bekommt die Pflanze gratis dazu zum Abholen. Kann auch abgebaut werden zur Not, aber würde ich nicht empfehlen. Raubt viel kostbare Lebenszeit. Just saying. Und eine Sache muss ich mich kurz drüber beschweren, war aber zu erwarten, aber ich antworte mit gewisser Härte dann auch. Mhm. Schreibt mir einer, 120 ist zu viel. Was können Sie noch am Preis machen? Ich so, guten Morgen, piep. 110 ist meine Schmerzgrenze. Der Bildschirm ist echt in gutem Zustand, kostet 150 bei Amazon. Mhm. Antwort, 65, ich komme vorbei, es abholen. Geschrieben, nein, danke. Verschwenden Sie nicht unserer beider Zeit. Punkt.
Hast du geschrieben?
Ja.
Geil. Und dann kam keine Antwort mehr? Nee.
Okay. Ja, also es geht wieder los.
Gib mir mehr solche. Hast du noch mehr solche?
Nee, okay. Also die meisten sind ja auch nett und so und okay. Halten sich auch ungefähr die Zeitabsprachen. So. Nur so 20 Minuten Differenz. Nee, aber Erwartungshaltung ist low. Ja. Du merkst halt schon, je nachdem, was du verkaufst, halt kommen halt andere Leute. Ne? Ich habe so Autoreifen von meinem Dad auch drin. Mhm. Da kommen halt die ganzen Profi-Händler gefühlt so, ja, hier, was für Information, Daten. Ich so, ja, Reifen, Gummi, keine Ahnung, lass mich nur. Und wenn du so für 5 Euro so Plastikschüler verkaufst, kommen halt Leute, die denken sich so, ey, ich sag hier, guck dir das an. Ach, was gucken, gib einfach, ne? Ja, hier 5 Euro, ciao. Ja, deswegen, ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe auch ein paar Sachen drin, die kosten ein bisschen mehr. So Regale für 450 Euro teilweise. Also
oh, krass.
Ein paar fancy Sachen dabei. We'll see.
Aber sind nicht cool genug, um sie umzuziehen quasi? Achso, das ist von Mom und Dad, oder was?
Nee, okay, von hier. Okay. Aber das Einzige, was vielleicht mitkommt, ist das Ding hinter.
Okay. Hier.
Mhm. Nur für alle, die jetzt hören, ihr guckt YouTube, ist sowieso cooler, weil man sieht unsere Gesichter. Wir machen lustige Grimassen. Egal, das ist so mein Update. Was geht bei dir?
was geht? Ja, ich war jetzt eine Woche, Jungfrau ist das falsche Wort, wie nennt man das? Single, das ist das, was ich sagen wollte. Oh,
würde Chiara das auch so sagen? Wäre das auch so ihr, genau, ihr Wort, was sie wählen würde?
Es war auf Chiaras Wunsch. Sie hatte eine Bauleiterschulung in Frankfurt und war jetzt mal so eine Woche außer Haus. Und das war komisch, so eine Woche. Weil sonst so 2-3 Tage, dann ist man so, geil, das Bett für sich selbst, mega chillig. Man muss keine Sachen von anderen Menschen wegräumen. So der ganze Dreck, der da ist, ist von einem selber und ist natürlich dann sofort beseitigt, so wie man das halt macht. Und so, das war so. Und dann aber so nach 3 Tagen war so, wäre auch schon cool, wenn sie nicht mehr weg wäre. Das ist ein neues Gefühl gewesen. Das war ganz spannend. Deswegen ging da auch gar nicht so viel, was ich jetzt irgendwie, wo ich dachte so, geil, ich hänge die ganze Zeit auf der Couch und gucke nur Sachen und spiele die ganze Zeit. Und meine Woche war aber irgendwie so busy. Voll mit Beratungen, mit allem möglichen Bums gerade, dass ich irgendwie so anderthalb Stunden mal so für mich hatte gefühlt, so von der ganzen Woche. Das war echt viel. Deswegen, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Ferien, weil ich merke, ich will es nicht so inflationär benutzen, aber weil ich schon merke, ich bin so ein bisschen ausgebrannt die letzten Wochen jetzt so, nach dieser harten Klausurkorrekturphase. Jetzt habe ich im Bio-LK gestern durchgeballert, durchkorrigiert. Eigentlich ganz okay ausgefallen. Mir tut so um eine 5 leid. Die ist echt, der wird super traurig sein. Da bereite ich mich jetzt gerade schon mental selber drauf vor, die morgen zurückzugeben. Und die Woche, die jetzt ansteht, ist, morgen kommt Michi nach der Schule vorbei. Mal wieder, das ist schön. Dienstag ist Mitgliederversammlung vom Verein. Das ist nicht so schön, das wird langweilig. Aber vielleicht auch ein bisschen hitzig. Mal gucken. Kann ich dir gleich darstellen, den Fall. Mittwoch haben wir Abiturkonferenz und danach Training. Donnerstag gehen wir tauchen. Das heißt, auch diese Woche ist so, kein Abend ist ein Abend frei, aber danach kommen die Ferien, deswegen schleppe ich mich gerade wie in so einem Marathon, so die letzten Meter. Ich glaube, ich habe mit Yamato irgendwie das, wo die dann, tragen die Barney? Nee, irgendwie tragen sie Robin, nee, irgendwie tragen sie doch ins Ziel, oder ist das noch eine andere Sendung? Nee, das ist bei Scrubs, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, das, was ich meine, haben wir ist, wo Barney diese Medaille irgendwie der Barney jetzt halt trägt, so etwas anderes.
Die musste den aus der Bahn raustragen. Der hat den Marathon gepackt, aber danach konnte er nicht mehr gehen.
Ja, vielleicht ist das bessere Bild tatsächlich. Vielleicht ist das bessere Bild. Das wird mein Samstag. Da muss Chiara mich durch die Gegend tragen nur noch.
Mit einem Kran.
Ja, vielleicht. Genau, das ist so ein bisschen das Update. Ansonsten, wir waren heute klettern, ich war Donnerstag klettern und letzte Woche klettern. Also wir sind jetzt gerade, kommen wir gut rein. Also wie vorgenommen, so zweimal die Woche, klappt. Und es macht voll Bock wieder. Es macht richtig Spaß. Meine Hände danken es mir noch nicht so ganz. Aber man merkt wieder, man wirkt wieder stärker. Man merkt, man hat nicht alles verloren. Und so, das ist ganz cool. Weil ich war ja das eine Mal dann in Bonn, ne, wo ich erzählt habe, ich bin so ein Lappen geworden. Und jetzt merkt man so langsam, okay, es funktionieren wieder Dinge. Auch wenn man sich nicht an seinen alten Schwierigkeiten messen darf. Also irgendwie, ne, die Skala geht bis 8. Mein Maximum ist gerade eine sehr leichte 6 oder eine oder die 5 sozusagen. Und das wäre vorher wahrscheinlich eher zwischen irgendwie so 6, 7 zwischen gewesen. Und das ist aber gerade noch nicht drin. Das merke ich. Aber ist okay.
Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit.
Auf jeden Fall.
Bis wann? Ist ja auch nicht.
Bis wann so? Wann ist
es? Ich würde sagen, angemessen wäre es so bis Mai. Wenn du bis Mai immer noch die 7er packst, dann lass sein, dann verkauf deine Sachen bei eBay und dann. Mach was anderes. So.
Ich kenne da jemanden, der ich fahren kaufen kann,
ja. Ja, so leicht benutzte Kletterschuhe. Ihr Zeh muss nur dem Winkel abstehen, dann passt es auch. Hast du wieder so eine geile Liste am Start?
Diesmal nicht. Ich bin ganz themenfrei. Ich dachte, ich habe es jetzt immer so strukturiert, bin ich jetzt hier angegangen. Das ist zu viel Struktur gewesen.
Ich habe mich jetzt einfach ganz, ganz krass zurückgelehnt und dachte, ach komm. Wir haben wieder vorgefertigtes Programm. Du hast mir auch beim letzten Mal die Wörter geschickt, die ich nicht sagen darf und so. Ich dachte,
das ist wieder. Ja, die Tabukarten, stimmt. Nee, ich überlege, also was so Themen sind, die wir, also wo wir, das müssen, dürfen wir nicht totkauen, sonst ist es jede Woche das Gleiche. Aber ich habe mir das Video angeguckt, das du geschickt hast. Das können wir gleich mal kurz sprechen, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht so viel verstanden. Also
du hast mir das Gegenteil geschrieben. Du meinst auch, voll gut, ich verstehe auch voll viel.
Und so. Ja, das war Minute 40. Und dann Minute 1 Stunde 20 war ich so. Also ich habe halt so 3, 4 Key-Sätze quasi mitgenommen. Wie wenn man aus einer Vorlesung damals gekommen ist in der Uni. Und dann denkt man aber so, okay, wenn man jetzt so jedes Detail, keine Ahnung. Weil mein Problem ist immer noch, dass ich immer noch Banken nicht verstehe. Du kannst es mir jedes Mal wieder erklären. Aber immer wenn es darum geht, Bonds, Anleihen, also hier Bonds, irgendwie so Staatsfonds und Anleihen das ist irgendwie dann, in meinem Kopf ist dann einfach immer ein bisschen schwierig. Das wäre eine Sache, dann das brauchen wir nicht großartig thematisieren, aber morgen kriege ich meine Facharbeiten von meinen Bios und ich bin mir sicher, 2 davon werden rein ChatGPT generiert sein. Wie gehe ich damit um? Ich bin gespannt, was du mir raten wirst.
Ja, dann kann ich direkt sagen, einfach den Text copy-paste zurück zu ChatGPT und fragen, hast du das geschrieben?
Geht's mittlerweile?
Ja.
Geil, jawoll, ich hab's nicht richtig am Sack.
Ja. Wenn die smart waren, haben die so eine Art Programm gespissen, was den Text umschreibt, dann wären sie richtig smart gewesen. Aber
haben sie nicht. Ich bin gespannt. Ach krass, aber ist es neu, das Feature?
Weil nee, es war doch, ich glaub nicht.
Nee?
Also mit 4 gibt's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das.
Vielleicht muss ich mal deinen Account anzapfen.
Ja, sag, ich schick dir Passwort, kein Ding.
Ja, das, gut, weil, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, deswegen will ich es gar nicht so sehr vertiefen. Aber das wird noch gespannt, da bin ich noch gespannt drauf morgen, wie das noch wird. Ja, aber lass uns doch mal kurz da reinschauen, weil, pass auf, gerade habe ich nochmal Twitter gecheckt und habe da einen Tweet gesehen von MKBHD. Guck mal, mittlerweile kann ich es einigermaßen.
Voll gut, ja.
Wo irgendwie drin stand, so, hast du auch schon gelesen?
Nein. So, ich war nur froh, dass du den Namen endlich aussprechen kannst aus so 5 Jahren.
Ging es da drum, irgendwie, ich freue mich total über das ganze AI-Gedöns, weil das ist, was Krypto immer versprochen hat, so ein bisschen. So nach dem Motto, hey, bei Krypto, da sind so viele Ideen dahinter und es ist so, oh, das kann irgendwie mal einen geilen Anwendungsfall geben, aber in der Realität sind alle immer noch so, ja klar, kann ich bei Lieferando mittlerweile Bitcoin zahlen, macht keine Sau, so ungefähr. Das heißt, der Use Case, der gerade spürbar ist, ist einfach null vorhanden, also für die meisten Menschen null vorhanden. Und jetzt zack, AI, von jetzt auf gleich, jeder benutzt es gefühlt mal so irgendwie, jeder hat einen Berührungspunkt, jeder spinnt sich die spannendsten Sachen, die auch greifbar sind. Also zum Beispiel habe ich jetzt gestern Kino Plus gesehen wieder und da ging es auch darum, dass jetzt die ersten Skripte geschrieben werden für Drehbücher und so, und das ist natürlich auch da, ne, wieder Gefahr und Chance und so weiter, ne, was mit den Writern und so, ne, dass jetzt für so Open-World-Spiele, wenn wie The Witcher oder so Assassin's Creed, dass da halt gerade diese generischen Standardtexte, die dann, wenn du durch die Stadt läufst, so, dann sind ja immer so Gespräche und das ist, sorgt ja so für Immersion sozusagen. Das musste ja vorher immer irgendwie runtertippen und das ist dann meistens qualitativ wenig gut geworden, weil es halt einfach super unwichtig ist. Aber wenn das quasi irgendwie gut generiert wird, dann ist ja natürlich die Chance da, auch da wieder, ne, Gefahren, Risiken gibt es natürlich immer, aber die Chance, wenn man zum Beispiel erstmal damit mitdenkt, dass die Leute sich auf die wichtigen Sachen besser konzentrieren können und sich weniger um Textgeneration, also so unwichtige Texte sozusagen kümmern müssen. Und in dem Anschluss noch, sorry, letzter Punkt, gab es jetzt eine Pressekonferenz von, Ubisoft? Ich glaube, es war Ubisoft. Das hat jetzt nicht so viel mit AI, doch, vielleicht ist es auch AI, es müsste auch AI sein. Das heißt, durch Text generiert, wo es darum ging, dass die mittlerweile das so hinkriegen, dass die, ich glaube, es war die neue Unreal Engine auch, dass die quasi die gestalten per Hand quasi eine gewisse Welt, so einen kleinen Ausschnitt einer Welt. Sagen wir mal, wir reden in Quadratmetern, so ein Quadratkilometer Welt gestalten die mit so ein bisschen Wald und so ein Fluss dadurch und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben die so gute Tools, dass sie dann sagen, so, liebes Tool, generier mir jetzt das hier mal 1000, so ungefähr. Das heißt, 1000 Quadratkilometer ausgehend von dieser Blaupause. Und das ist halt dann AI-generierte, das kennt man schon früher so prozedural generiert, aber das sah halt irgendwie alles immer gleich aus, war irgendwie lame. Und das ist Wahnsinn, was das mittlerweile für gute Sachen hinkriegt sozusagen, dass du quasi sehr, sehr viel Arbeit sparen kannst vielleicht, ne? Letzter kritischer Punkt dazu, was natürlich auch immer der Gedanke dahinter ist, naja, aber welche Leute verlieren dann im Zweifel ihre Jobs und sind nicht manchmal dann doch noch die kreativen Köpfe gerade zumindest noch irgendwie wichtig und kann wirklich alles eins zu eins abgelöst werden, was der Mensch gerade kann? Kann man darüber diskutieren. Das ist gerade so das zumindest, was ich da mitbekomme. Und das Video, das wir geguckt haben, ging ja genau um diesen Krypto-Kram sozusagen eher. Und das fand ich ganz interessant, weil ich jetzt das erste Mal Gefühl einen Blick in deine Blase hatte, die ich ja vorher nie kannte. Und jetzt habe ich dem mal gefolgt und es war so, dass ich die ganze Zeit nur jeden Tag kriege ich so irgendwelche Statistiken rein und so, guck hier, der sagt das schon, da hat er das gesagt und der sagt dies da und so weiter.
Aber warte mal, wir reden jetzt aber über das Video, also den Typen aus dem Video, den ich geschickt.
Genau. Du musst immer so, geht so, hier die Banken jetzt hier und komm, die nächste Bank hier geht pleite und guck doch mal da. Und dann gucke ich so in meinen normalen Feed gefühlt, kein Mensch kriegt nur irgendwas davon mit. Kein Mensch redet in irgendeiner Form über, also selbst das Bitcoin-Reddit ist quasi super ruhig und da passiert einfach gar nichts so gefühlt dafür, in dieser kleinen Blase sozusagen, wo ich jetzt mal einen Einblick hatte, die Welt quasi brennt. Das fand ich ganz spannend. So, ja. Das ist quasi mein Präsentkorb, den ich hier mit auf den Tisch stelle.
Ganz kurz, super spannend. Ja. Ich hab heute einfach so zu irgendeinem Tweet was zurückgeschrieben, weil so ein Typ meinte, jeder in Tech, jeder, der irgendwas mit Tech gerade macht, also was Tech steht in der Regel ja für Software, also in irgendeiner Form, also reine Softwareunternehmen, jetzt nichts irgendwie so, also niemand, der irgendwie in
keine
Biotech arbeitet oder so, also aber wirklich so dieses typische, oh, wir haben irgendein Tool, SaaS-Tool, keine Ahnung. Alle Leute entwickeln gerade diese AI-Anxiety, so richtig einfach Angst davor, was passiert, weil es so, so schnell geht und ich fühle mich betroffen. Also ich würde jetzt einfach sagen, hey, ich oute mich hier, ich bin jetzt hier Teil der anonymen AI-Anxiety-Leute, weil es einfach wirklich so ist, dass es so schnell einfach so riesen Sprünge macht. Jetzt diese Woche kam rein
das Internet, ne?
Genau, Browser-Mode und Plugins. Das heißt, ChatGPT kann jetzt auf dieses Lexikon zugreifen, hier Wolfram Alpha oder wie das Ding heißt.
Mathe-Ding kann, ist das, ne?
Bitte?
Mathe, oder? Ist es
Wolfram Alpha? Genau,
ist Mathe-Gleichungslösung.
Ja. So naturwissenschaftliche Wikipedia, aber in Quality quasi. Das kann auf Klarna zugreifen quasi. Und Klarna aggregiert quasi alle Shopping-Daten. Und noch diverse andere Apps. Das heißt, das Ding kann jetzt auf einmal hingehen und du kannst ihm so Sachen sagen wie, hey, guck dir diese Website an und mach da was. Fass sie mir zusammen oder was auch immer. Und das ist nochmal so. Und da fängst du an zu grübeln. Auch in meinem Job, so nach dem Motto, hey, wir gucken uns zum Beispiel so YouTube an und gucken und sagen, hey, such mir einen Influencer, der da auf YouTube coole Videos macht. So. Punkt. So. Nein, also es ist nicht so, dass man direkt sagt, ah, okay, das Ding ist gegessen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Nuancen, wo man sagt, hey, das kann aber das Tool nicht und deswegen ist es immer noch wichtig. Aber Punkt ist, eine Woche vergeht und du fragst dich, hat dieses Ding quasi fundamental, was mein Wertanspruch, den die Kunden an mich haben, quasi komplett gesnackt. Ja. So, Wurf instant weg. So. Und das ist einfach ein Tempo, was beängstigend ist in dem Sinne, dass du einfach nicht weißt, was kommt nächste Woche oder in einem Monat. Ich will mir gar nicht vorstellen, wo wir in einem Jahr sind. Und deswegen kann ich das verstehen. Und dann habe ich aber unter den Tweet geschrieben, stell dir vor, du bist gerade Banker oder kennst dich mit Banken aus und in Tech. Und hello, welcome to my world. Das heißt, ich habe gerade so zwei so, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr brennend, es ist eher so, als würde quasi der Mond auf die Erde stürzen und der eine Mond ist so ein
Wie bei Zelda Majora's Mask.
Genau, aber stell dir vor, zwei Monde, das eine ist so ein AI-Mond, das andere ist so ein Geldmond. So. Und ich denke so, ja, okay, wer killt dich zuerst? Ist links oder rechts? also willkommen in meiner Welt.
Ja, krass. Lass uns kurz einzelne Sachen davon durchquatschen.
Fangen wir mit Geld an.
Ich dachte, weil ChatGPT ist noch so, da sind wir schon noch so drin. Irgendwie. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, das ist das meiste schon gesagt. Deswegen nur kurz. Ich habe ja nicht die GPT-4-Version, deswegen diese Browser-Anbindung, habe ich das richtig verstanden? Ist es denn auch der Realtime-Browser oder ist das der Browser von 2022?
Nee, das ist
Realtime sozusagen. Realtime, ne? Ja. Ist es denn auch gleichzeitig dann quasi der Sprung in, mittlerweile ist es dann eben nicht mehr rückständig, sondern mittlerweile ist es quasi live und aktuell sozusagen? Nicht alles sozusagen,
oder was? Also das Kernmodell ist immer noch auf einem Stand von.
Okay, irgendwie 22, 21.
Bis sie es updaten, so, ne? Genau. So. Aber du kannst halt jetzt sagen, hey, es reicht, also um diese Frage zu beantworten, brauche ich jetzt bestimmte Informationen und dafür geh bitte ins Internet und such für mich oder mach für mich halt Dinge in und greif auf Daten zu, die du in echt jetzt abgreifen kannst.
Das heißt, du könntest sagen, so, gib mir eine Filmreview über den Film, dann greift er auf seine Datenbank sozusagen zu und wenn du sagst, gib mir eine Filmreview von der Seite metacritic.de oder Tomato, und eine eigene so und dann gibt er dir quasi einmal die von dem Stand von damals und einmal die konkrete. Okay, weil ich dachte, dann haben wir ja auch so ein bisschen, nee, haben wir noch nicht so ganz, aber die Quellenproblematik sozusagen ist ja immer noch so ein bisschen gegeben, weil ich dachte gerade, gut, wenn du das ja klar jetzt auf Websites zugreifst, aber das kannst du auch selber quasi eingeben, aber die Thematik bleibt so ein bisschen, ne?
Ja, da ist es halt simpel, weil du ja sagst, so, ey, ich habe die Webseiten gerade angeschaut und das ist die Zusammenfassung. Da zitierst du halt fünf Webseiten. Bei den grundlegenden Modellen ist es halt so, sozusagen das gesicherte Wissen, was das Ding quasi als safe empfindet, weird, dass man das so sagt, aber was ChatGPT als Antwort quasi hergibt für bestimmte Fragen, ist halt einfach eine Zusammenstellung verschiedenster Quellen und Datenpunkte, weshalb es super schwierig ist zu sagen, das kommt exakt aus dieser Quelle. Und
Das Amtsblatt von der Schule sagt, wir sollen den Schülerinnen und Schülern beibringen, dass sie dann das zumindest so zitieren, dass sie sagen, okay, mit ChatGPT erstellt oder mit Hilfe von erstellt und so weiter oder gefeedbackt und solche Sachen.
Das ergibt auch Sinn.
Ja, das ist zumindest irgendwie, dann ist zumindest klar, dann, also ich finde, das ist auch das Einzige, was wir machen können, irgendwie so zur Ehrlichkeit zumindest irgendwie erziehen, so, dass man halt dann sagt, ja komm, dann sei halt ehrlich, wenn du es genutzt hast, ist ja cool. Zum Beispiel habe ich jetzt einem auch empfohlen, so, ey, das war seine Facharbeit, die er eben, wo ich mir sicher bin, bei einem, der hat die selber geschrieben, der soll die einfach mal da reinschicken, einzelne Aspekte, und soll sagen, hey, gib mal Feedback bitte, so, ist das verständlich, wie ich das schreibe und so, weil gerade wenn irgendwie Mama und Papa keine Zeit haben, wenn du jetzt in deinem Umfeld keine Leute hast, die irgendwie besonders gut Korrektur lesen können, es ist halt Hammer. So. Und dann geht es ja nicht darum, alles zu übernehmen, was dann vorgeschlagen wird, aber dann zu sagen, hey, danke für den Tipp. So wie wenn du meine Arbeit lesen würdest, so, dann ist es ja kein Unterschied sozusagen. Da hat er sich erst so ein bisschen
gesträubt. Außer das Intelligenzlevel.
Ja, yeah. Genau.
Welche Richtung auch immer.
Lassen wir unkommentiert, genau.
Naja, ich meine, ob ich oder ChatGPT besser
eben kommentiert. Das sagen wir jetzt nicht. Mal gucken. Ich beides von beidem erwarte ich viel. Nein. Und ich glaube, gerade diese Feedback-Funktion ist was, was diese, die wir, was wir schon häufig angesprochen haben hier im Podcast, so diese Bedenken auch vielleicht von der Welt und von Schule und so, vielleicht so ein bisschen entgegenkommen könnte. Weil wenn man dann sagt, klar, Leute werden es immer nutzen in irgendeiner Form. Aber wenn wir sagen, hey, pass auf, nutzt das, aber nutzt es vor allem als Feedbackquelle, dann ist das, glaube ich, super cool, weil dann auch Hausaufgaben, die nicht vorgelesen werden, wenn die einmal durchgejagt wurden, Leute haben sich wirklich Feedback dafür eingeholt und haben Tipps bekommen, haben die ja viel mehr gelernt, als wenn sie die Hausaufgabe machen, nicht vorlesen und das war's. Dann haben sie einfach irgendwas gemacht mit den gleichen Fehlern, die sie immer machen und so weiter und keiner kann Feedback geben. Und gerade wir, Schule spricht ja immer von Individualisierung, also von individueller Förderung, meine ich. Und das könnte halt echt ein krasser Punkt sein, der zur individuellen Förderung beiträgt, indem Leute quasi hingehen und sagen, okay, pass auf, du bist früher fertig, jag das mal da durch, guck dir mal die Tipps an und dann guckt man gemeinsam über die Tipps, wenn du Fragen hast zu den Tipps, ne, ob die gut sind oder nicht, lass mal drüber sprechen und so. Ich glaube, dass das ein cooler Bonuspunkt sein könnte, der kommt.
Ich glaube, wer war das? Udemy oder einer dieser Online Kursanbieter für all möglichen Lernmaterialien hat jetzt auch eine Art Assistenten mit ChatGPT gebaut. Das heißt, du hast deine Inhalte und da gibt es halt diesen Chat-Assistenten, der dir halt noch Tipps gibt zusätzlich. Ne? So nach dem Motto, hey, für dich wäre es cool, wenn du jetzt diese Übung machst, hier das und das noch zu berücksichtigen. Oder? Also geht schon so ein bisschen in die Richtung.
Ja, ist ja, da kennst du dich wieder also deutlich besser aus. Wie ist es mit dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne die Software dahinter nutzen sozusagen? Dafür bezahlen Unternehmen ja wahrscheinlich, oder? Das ist ja keine Open Source, also ist ja eben nicht Open Source, da haben wir ja schon drüber gesprochen, so, ne? Aber das heißt, die verdienen sich wahrscheinlich gerade dumm und dämlich, oder? Weil alle, die meisten, die anfragen und halt auch die Riesenunternehmen selber ihre Sachen jetzt versuchen zu bauen, sozusagen, und ins Rennen zu schicken, richtig?
Du kannst diese Art Guthabensystem dir das vorstellen. Also du sagst halt, du gehst nicht auf diese Webseite und tippst deine Fragen ein, sondern du rufst das quasi im Hintergrund über eine Schnittstelle auf und dann zahlst du halt pro Frage oder pro Anfrage quasi ein bisschen Guthaben. Das kostet dich halt ein paar Cent, sage ich, pro Anfrage. Ich weiß nicht genau, wie viel. Je nachdem, wie viele deine Nutzer fragen und wie viel du da hin und her schmeißt, kriegst du halt eine Rechnung am Ende des Monats. Also ein paar tausend Euro, ein paar hundert Euro, ein paar hunderttausend Euro, ein paar Millionen.
Ey, weil man merkt natürlich, dass das jetzt total hypt, das Ganze, weil die Twitter-Werbung und so, ne, wo ja auch viel Trash dabei ist, gibt es zum Beispiel eine Sache, die mir immer angezeigt wird, ich weiß nicht, was mit L, ich muss auch gar nicht sagen, da steht immer so, ChatGPT mit Siri, kein Problem. Und dann musst du irgendwie so eine, also wo man so merkt, die Leute springen jetzt auch da drauf, weil natürlich wäre das der Traum für die Leute jetzt irgendwie auf, also das heißt natürlich, aber für viele Leute wäre es halt cool zu sagen, okay, auf meinem Gerät, on device, habe ich jetzt auf einmal diese Fähigkeiten und kann dann irgendwie einfach per Sprachassistent sagen, hey, gib mir mal kurz eine Zusammenfassung von dem und dann lässt man sich das vorlesen und so, mega cool. Ich bezweifle, dass dieses Programm das so richtig gut hinkriegt irgendwie, aber auf jeden Fall wird da jetzt, glaube ich, ganz viel auch geworben mit dem Namen und dann ist es nicht ChatGPT, sondern ChatGTP oder so und versuchen wahrscheinlich einen hart zu scammen.
Ja, ich glaube, das ist halt so, das ist so dieses Phänomen von, okay, als die erste Version rauskam, haben sich viele Leute überlegt, okay, was kann man damit machen? Blablabla, haben angefangen, Apps zu bauen, das integriert und so weiter und alles schön gut. Aber wenn du nicht selber schon irgendein Kernprodukt hast, wo du sagst, das passt einfach gut dazu. Beispielsweise so eine Art Support-Tool, wo du diese Chat-Bubbles hast und rechts. Dass die sowas in ihr Produkt integrieren, ergibt Sinn, weil die Leute nutzen diesen Chat und dann hast du auf einmal halt kannst du halt automatisieren, die ganzen Anfragen, das ist halt super easy. Aber es gab halt diesen anderen Block an Menschen, die einfach gesagt haben, ich nehme jetzt ChatGPT und mache das besser verfügbar oder wandle das so leicht ab oder für. Und das ist halt so ein Phänomen, was halt normalerweise ein paar Monate vielleicht gehalten hätte oder vielleicht sogar ein Jahr, du hättest damit irgendwie Geld verdienen können, das, weil ChatGPT das nicht auch kann, von alleine. Aber bei dem Tempo ist es so, okay, du hast halt Zeitfenster von 2 Wochen, danach kann das Ding das auch und dann ist es kein Mehrwert mehr, das, was du vorher verknüpft oder darüber hinaus irgendwie spezialisiert da hast. Das ist halt so. Und jeder kann es mittlerweile einbauen. Also egal, welche App du siehst, Canva oder Notion oder so, überall ist es drin. Und denkst du so, ja, es ist kein Differenzierungsmerkmal mehr, weil es einfach jeder nutzen kann über die Schnittstelle und wenn die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Das macht dich halt nicht so etwas Besonderes. In der Hinsicht, ja.
Man wird eher sauer, wenn dann auf einmal noch mal eine Website ist, wo die Chatblase dann wirklich ist so, du hast drei Antwortmöglichkeiten, die du vorgeben kannst und wenn du keine davon anklickst, tut mir leid, leider kann ich nicht weiterhelfen. Ja. Das finde ich echt immer das Schlimmste, dass man bei diesen Chatbots nicht einfach hinschreiben kann, ich kenne mein Problem, ich weiß, du kannst mir nicht helfen, bitte verbinde mich mit einem Menschen.
Ja,
das funktioniert einfach nicht. Oh, das macht mich wahnsinnig. Das ist, ja. Deswegen, ich glaube, wenn dann irgendwie was, ein schlaueres Tool dahinter steckt, kann das sehr viel Kundensupport entlasten, weil ich würde nicht gerne tauschen mit Kundensupport, Hotline, Chat, MitarbeiterInnen. Deswegen, ich glaube, das könnte cool sein. Obwohl andererseits natürlich auch da wieder. Die brauchen halt einen anderen Job im Zweifel. Oder können sich halt um die wichtigen Fälle kümmern, so, ne? Also, wie auch immer.
Die komplexeren Sachen, wo du.
Ja.
Wo ChatGPT noch keinen Zugriff drauf hat. So.
So.
Ja.
Ja. Was hältst du, mich würde noch, also, weil, ich habe gerade im Hintergrund, habe ich hier schön Resident Evil 4 runtergeladen, weil jetzt für die Osterferien habe ich ein bisschen, möchte ich mal gerne reingucken, gibt es ein Remake gerade von, gibt gute Rezensionen. Und deswegen musste ich gerade wieder so ein bisschen an so Spielwelten denken und so auch an Filme. Da haben wir ja nicht so drüber gesprochen. Wie schätzt du da, also deine persönliche Meinung, nicht jetzt irgendwie Billy als Experte, sondern deine persönliche Meinung, so die Gefahr ein, glaubst du, es wird einen Qualitätsverlust geben sozusagen, weil AI-generierte Skripte sozusagen günstiger sind, lieber genommen werden als, sage ich mal, Skripte von Schreibern vielleicht, also ne, jetzt in der hypothetischen Welt, wenn die funktionieren, so, das war so ein bisschen in dem Kino-Podcast, war so ein bisschen das Thema, was ist, wenn das Erste, wenn rauskommt bei einem Film, der irgendwie prämiert wird, bei der Berlinale, bei den Oscars, bei irgendwas, ja, das Skript ist halt irgendwie AI generiert, so. Dann wäre ja, also nicht, dann wäre jeder doof, aber dann würden wahrscheinlich da ein ganz schöner Hype ausbrechen und es würden viele Menschen, also es würden viele Filme dadurch entstehen, sozusagen, könnte man sagen. Wahrscheinlich tut es jetzt schon. Und ja, ist das ein Problem oder nicht? Weil irgendwie in mir sind da so Alarmglocken, die so sagen, irgendwie ist da ein Problem, aber du kennst da mich mittlerweile lang genug, dass das einfach auch eher ein Gefühl ist. Ich kann so ein paar Sachen natürlich so vage benennen, aber dann sehe ich die halt so super negativ und man blendet die positiven Sachen quasi aus. Und irgendwie ist die Frage, wird es wirklich eine Grauzone geben? Weil ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass die parallel existieren so richtig, weil ich glaube, dafür ist nicht genug Geld in der Branche, so wenn man schon merkt, wie Kinos kämpfen und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen nur meine verwirrten Gedanken erstmal. Wie ist da dein Take zu Skripten in Spielebranche, hier Game Designer, World Designer mäßig für Spiele oder Skripte für Kinofilme?
Ich glaube, das ist so, es hängt stark davon ab, es hängt stark davon ab, wie der Zugriff auf diese Technik halt gestreut ist. Mhm. Beispiel wäre jetzt, du hast mit ChatGPT oder ähnlichen Tools, sagen wir mal, eine relativ coole Sache, die relativ gut funktioniert, aber du musst halt eben deine Tokens dafür zahlen, um das zu benutzen. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich so, dass, wie soll ich sagen, nicht jeder gewillt ist und kann und nicht jeder eben dieses Geld auch zur Verfügung hat und sagt, hey, ich kann jetzt einfach für 10.000 von Euros im Monat diese Tokens kaufen und so weiter. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, wird gar nicht so sehr viel passieren. Dann sind es immer noch die Entwicklerstudios und die Produktionsstudios, die sagen, hey, wir sparen uns jetzt einfach Geld und wir können jetzt einfach mehr produzieren und Netflix bringt halt eben doppelt so viele Specials raus wie jetzt aktuell oder die Game Designer und Game Studios machen halt einfach mehr Spiele oder bessere Spiele oder schnellere Spiele oder iteriert schneller oder was auch immer.
Aber ist das realistisch, dass es so teuer ist? In meiner Welt ist es gerade irgendwie günstiger, aber ich weiß es nicht. Also meinst du, es sind so viele Anfragen angenommen, ist einfach zum Beispiel, glaube ich, ein Filmskript zu erstellen sozusagen, ne? Klar ist es jetzt nicht, erstellen wir ein Filmskript so, ne? Natürlich ist es mehr Arbeit damit verbunden sozusagen, aber wahrscheinlich ja schon ein Bruchteil von der Schreibarbeit, wenn du jetzt irgendwie jemanden bezahlst, der sich da kreativ dahinsetzt mit Teams und reviewt und so weiter und so fort. Und deswegen frage ich mich, wäre das dann nicht immer noch, selbst diese Tausende von Euro für die Token, wären die nicht, wenn wir merken, die Qualität dieser Skripte ist zumindest auf Augenhöhe von einem durchschnittlichen, Drehbuchschreiber sozusagen, ist es dann nicht klar, dass es dominieren wird, weil es einfach so viel günstiger ist, also weil es wahrscheinlich günstiger ist? Oder ist es, meinst du, es ist gar nicht so viel günstiger dann?
Ich glaube halt, Stand jetzt, um am Ende ein Skript zu haben, was du irgendwie jemandem pitchen kannst, sagen kannst, hey, guck mal, das ist voll das geile Skript, das sollten wir machen. Ich weiß halt nicht, ob du mit der aktuellen Variante einfach sagen kannst, hey, hier sind einfach 20, 30 Fragen und bau mir so ein Skript, was mit hochkomplexen Charakteren und so weiter und so fort. Ich glaube, das, soweit ist es nicht. Und ich glaube halt, wie gesagt, wenn es halt da ist und es halt immer relativ teuer ist, das halt zu steuern und zu benutzen, dann glaube ich halt, wird es halt nicht so viel tun, außer dass die Entwicklungsstudios und die Produktionsstudios irgendwie besser werden. Spannend wäre es halt, wenn du jetzt sagst, okay, der Zugriff auf solche Tools ist halt relativ günstig und für jeden Menschen irgendwie also greifbar. Das fände ich interessant, weil dann passiert irgendwie was Interessantes, weil dann sagst du plötzlich, okay, die Gesamtkosten, um einen Film oder ein Spiel zu entwickeln, würden rapide fallen, weil eben diese Nutzungsgebühr letztendlich gar nicht mehr so als Blocker da ist, sondern hey, wie viele Rechner hast du, wie viel Serverkapazität kannst du dir kaufen und dann let's go. Und was halt dann passieren könnte, ist, dass du halt wahrscheinlich dann für einen gewissen Zeitraum eine relativ krasse Inflation an Content hast.
Das glaube ich
auch. Was nicht bedeutet, dass auf einmal die Kinos auf einmal mit Inhalten bespült werden oder halt die, die Netflix oder anderen Streamings dieser Welt, weil im Grunde genommen haben die ja immer noch die Mauern da, dass du sagen musst, hey, wir müssen das cool finden. Ja. So. Aber YouTube zum Beispiel würde auf einmal voll geflutet werden oder TikTok oder andere Plattformen, wo du einfach was hochladen kannst. Und auf einmal hast du, weiß ich nicht, ganz viele Alternativen, die vielleicht gar nichts kosten oder die werbefinanziert sind und so weiter und so fort, die von kleinen Teams gemacht werden, vielleicht 1, 2, 3, 4 Personen statt eben 30 Personen. Aber du sagst, hey, du hast ganz viele Indie-Games, ganz viele Indie-Videos und ganz viel Indie-Content. Vielleicht, und dann, glaube ich, wird's. Sorry?
Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht kann man das schon ganz gut vergleichen mit dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so seit jetzt mehreren Jahren, seitdem es diesen Sprachbot, ja, also es gibt ja immer diese, ne, so Microsoft irgendwie hier, wie heißt die Stimme von dem, keine Ahnung, von der.
Cortana?
Diese klassische, die auch immer so in Streams irgendwelche Donations vorliest.
Ich weiß,
so,
was du meinst,
seitdem das irgendwie so Text-to-Speech sozusagen, seitdem das funktioniert, gibt's ja auf YouTube auch so News-Kanäle, die dann, sobald irgendeine News rauskommt, die quasi den Text von DPA, da kann er was scrollt, generischen YouTube-Hintergrund dahinter legt und mit dieser Stimme quasi vorliest. Das heißt, die sind immer schneller, aktueller, super low-cost, low-cost und auch Fehler replizierend, weil halt keine Instanz dahinter ist. Aber die sind sofort da. Ich glaube, das ist ja wie so eine News-Trash-Kanal-Inflation. So könnte man sich vielleicht dann auch eben so eine Film-Inflation quasi vorstellen, weil einfach jeder die Möglichkeit hat, Kurzfilme sozusagen irgendwie vielleicht zu generieren in irgendeiner Form und zumindest Skripte zu veröffentlichen und so, ne?
Genau, und dann, glaube ich, wird's spannend halt zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann mir das halt vorstellen, dass es ähnlich so ein bisschen diese Dynamik hat wie bei YouTube-Kanälen. Dass du sehr viel Nischen hast, also Spiele zum Beispiel, die du heute einfach niemals finden würdest. So, ich meine, wir haben jetzt schon Nischen, du hast die Reitsimulation oder den Traktorfahrer Simulator, whatever.
Aufpassen.
Das ist so,
Simulator ist immer noch eines der beliebtesten Spiele in Deutschland, witzigerweise.
Ja, lustigerweise. Aber was ich meine mit Nischen ist halt sowas wie, keine Ahnung, du hast jetzt mir fällt gar nichts ein, aber du hast das Aquarium-Simulator so mit whatever, und keine Ahnung. Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, ey, ich bin jetzt so, ich habe so eine ganz, ganz spezielle, nicht Vorliebe, aber ich habe ein ganz spezielles Hobby und ich kann das quasi als Computerspiel haben. So. Ja. Mein RPG, das kann halt alles mögliche sein. Es muss halt nicht eben Zelda sein oder irgendwie Final Fantasy oder das kann whatever. Ja, das Wall Street RPG sein, wo einfach die ganzen Wall Street Banker das irgendwie geil finden oder whatever.
Wie der RPG Maker damals so ein bisschen, ne, so diese
Tore. Genau, aber halt noch viel, viel erreichbarer für viele Menschen, weil du dich gar nicht mit diesem Maker beschäftigen musst, sondern weil du einfach relativ, weiß nicht, mit ein paar Befehlen eben das Ganze hinkriegen kannst. Und das gleiche halt für Content. Ne? Also jetzt hat Disney zum Beispiel halt, ist super stark darin halt, diese ganzen Animationsfilme zu machen. Ratatouille, Monster AG, wie sie alle heißen. Weil, was brauchst du? Du brauchst halt übelst skillte People und du brauchst halt eben diese ganze Software, die das Ganze orchestriert. Das ist sehr viel Zeit, die da reingeht. Wenn das auf einmal jeder Trottel kann. Und es gibt so eine App, da kannst du dich selber filmen und sagen, setz diesen Avatar da drauf. Das, was James Cameron und diese ganzen Avatar-Filme, wo die mit diesen ganzen Facecams, das ist hoch. So, du brauchst das ganze Equipment nicht. Das heißt, jeder kann theoretisch sowas wie Avatar selber abfilmen mit so einem, weiß ich, mit einem kleinen Team, mit ein paar Leuten. Und statt ein paar Millionen kostet es einfach nur noch ein paar Zehntausende von Euro oder US-Dollar. Das heißt, Explosion an Content, theoretisch. Aber dann wird es auch wieder sein, okay, wenn es jeder aber gut kann, was zählt am Ende? Was macht es zu was Besonderem? Was triggert den Zeitgeist? Was gibt den Menschen vielleicht ein Gefühl? Und ich glaube, dass da halt eben tatsächlich so eine KI und uns Menschen relativ gut, wie soll ich sagen, vorhersehen kann in der Hinsicht. Und dann wird es halt spannend, da gibt es Leute, die da noch so ein bisschen so einen Twist reinbringen, die noch Kontroversen kreieren können, die vielleicht Spannungen besser aufbauen können, weil sie Menschen besser verstehen als vielleicht dann doch die KI. Und ich glaube, da wird es halt immer wieder Leute geben, die halt rausstechen und sagen, hey, wow, das ist jetzt irgendwie der neue Superstar XY oder das neue super krasse Indie-Studio, was halt technisch gesehen nicht besser oder schlechter ist, aber trotzdem irgendwie eine coolere Story hat, mit die neu ist, die noch nie da war oder was auch immer. Und ich glaube, das wird dann wiederum trotzdem so Leute quasi an die Oberfläche spülen, die halt einfach super krass sind und dann halt auch zu Megastars werden, egal ob Filme oder Spiele oder sonst was. Aber es werden einfach viel mehr Leute da mitmischen, so wie heute halt eben bei Spotify jeder Mensch einen Podcast starten kann oder jeder Mensch kann einfach sagen, hey, ich release meinen Song.
So. Ich wollte gerade sagen, im Prinzip befinden wir uns ja, wenn man das so sagen will, eigentlich schon in der Content-Inflation, oder? Also in der harten, weil wenn ich das allein an meinem eigenen Serienverhalten, ich habe gerade mittlerweile irgendwie 5 Top-Serien auf der Warteliste sozusagen, weil irgendwie Ted Lasso, Servant, Mandalorian, Last of Us und White Lotus haben wir jetzt die erste Staffel, glaube ich, irgendwie durch.
Ja,
so,
ja.
Also einfach so, auf den ersten Blick. Und das ist ja jetzt nur für mich persönlich, wahrscheinlich kommen gerade irgendwie 30 coole Serien innerhalb von 2-3 Monaten sozusagen raus, die keine normale Person sozusagen, deren Beruf nicht ist, irgendwie solche Serien zu reviewen, gucken kann. Und das ist ja bei Podcasts nichts anders. Das ist ja bei Musik nichts anders, ne? Also wie viel Release-Radar, Release-Friday, Gedöns-Sachen so ist. Im Prinzip sind wir ja gerade schon in so einer harten Content-Inflation. Und das ist ja ganz witzig, ne? Ohne KI sogar schon. Also, oder was heißt ohne? Also so ein bisschen mit vielleicht. Und man könnte ja sagen, dass das eher dann vielleicht durch so eine Art Verfügbarkeit der Hardware zumindest auch war. Ne? Also nach dem Motto, ne, jeder kann mittlerweile sich so ein Mikrofon holen und einfach irgendwas Internet blasen irgendwie und einen Laptop haben irgendwie die meisten Leute zu Hause und so. Damit ist halt schon ganz viel möglich irgendwie. Ne? Genauso wie Indie-Entwickler. Ne? Mittlerweile gibt es genug AAA-Spiele auch sozusagen, die aber eigentlich, also erfolgsmäßig AAA sind, aber eigentlich Indie-Games sind. Und dann immer so, ja, eine Person hat das gemacht. Ne? Denk an Minecraft damals und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Weil einfach die Hardware so zugänglich war und die Software sozusagen. Deswegen kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, wie noch mehr Content irgendwie einfach dazukommen soll und wie geht man damit um. Also, weil, ja, ich bin da so ein bisschen erschlagen, weil es eigentlich eher schade ist, dass ich mir so denke, gut, mein Tag hat so und so viel Zeit und ich habe eigentlich wirklich, also jetzt, ne, von den Serien, die ich aufgezählt habe, mindestens auf 3 oder 4 davon habe ich richtig Bock, die jetzt zu gucken. Aber ich weiß, ich werde innerhalb von 2 Monaten wahrscheinlich eine von denen schaffen und dann kommen schon wieder 3 neue raus und na klar, geht's hier nur um Entertainment-Content. Ich verpasse nichts Wichtiges in meinem Leben.
Ja.
Aber es ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute in so komische Stimmungen versetzen kann, weil man immer das Gefühl hat, was zu verpassen vielleicht.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben Social-Media-Content ohne Ende. Ne? Leute wollen eben, also das ist ja mein Leben und ich bin ja schon super lame, wenn es darum geht, weil andere Leute haben ja nebenbei noch TikTok-Content und so weiter, die sie konsumieren wollen. Und wie soll das damit vereinbar sein? Also ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon gerade da drin und ich bin gespannt, was es mit uns Menschen macht, wenn wir so noch mehr Verfügbarkeit haben von allem sozusagen.
Ich glaube halt, dass jetzt, wie du gesagt hast, die Hardware und die einfache Software so zum Editieren von Musik, Videos, wie auch immer, hat halt so einen bestimmten Bereich auf der Karte freigespielt. So, hey, nach dem Motto, okay, Musik und weiß ich nicht, wie gesagt, Videoproduktion unlocked quasi.
Podcast und so, ja.
Genau, Podcast. Und jetzt ist es halt mit dieser Software, mit AI kannst du sagen, okay, warte mal, was ist das nächste Ding? Ah, okay, Filmanimation, komplexere Videoverarbeitung, unlocked.
Programmieren.
Und,
bitte? Programmieren, was du letztes Mal gesagt hast. Ne, dass
so jemand,
ein
grad,
ja. Also so ein bisschen, ne, also so einfache Sachen, dass Leute Dummies einfach nur Sätze reinschreiben und das wird in Code übersetzt sozusagen, was es vorher noch nicht so gab.
Ja, ja und ich glaube halt, und auch das Spannende wird halt sein, okay, wenn wir davon noch viel, viel mehr haben, wie findet quasi die Auswahl statt. Ja, auch da kannst du sagen, hey, statt eben nur den einen Algorithmus zu haben, der dir die YouTube-Content empfiehlt, statt Netflix immer, was dir sagt, hey, das sind die Top 10 Sachen, die du heute gucken solltest, hast du halt dann im Zweifel noch mehr Inputquellen, quasi Berater an deiner Seite, die sagen, hey, guck lieber das oder damit solltest du dich jetzt beschäftigen. Das heißt, du kommst immer mehr in diese Situation, dass du sagst, okay, ich muss irgendwas, irgendwem vertrauen, auch bei der Auswahl. Oder sagst du einfach, ich mache einfach alles aus und lebe auf dem Land.
Ja, vielleicht. Ja, ich frage mich immer, ob, also dafür verstehe ich immer noch nicht genug, nicht Angebot und Nachfrage, aber so Filme kosten ja unendlich viel Geld gerade, ne? Ich weiß gar nicht, was Avatar gekostet hat und so, ne? Aber es geht ja in die 100 Millionen Beträge und so.
Ja,
und wenn die starten und irgendwie nicht in den ersten zwei Wochen irgendwie das und das Budget eingespielt haben, dann sind sie ein Flop und keine Ahnung was. Das heißt, in der super hohe Risikogeschäfte immer so für so Filme. Weil es kann immer mal sein, dass dann auf einmal Pandemie ausbricht oder keine Ahnung was. Also das ist jetzt ein besonderer Moment, aber es kann immer mal irgendein Ereignis sein, weswegen Leute zwei Wochen nicht ins Kino gehen und dann geht der Film so ein bisschen unter, dann kommen neue Releases und so weiter und so fort. Und dann hast du einfach 100 Millionen in Sand gesetzt, so ungefähr. Oder sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen in Sand gesetzt.
Ja.
Das heißt, ich könnte mir halt hart vorstellen, dass das gerade bei Filmen so eine Branche ist, die halt, also die einzelnen Akteure da drin vielleicht nicht, aber so allgemein gesprochen, diese Branche sehr darauf abfahren würde, wenn das alles günstiger und mit weniger Risiko funktionieren würde. Warum soll ich denn, ich glaube, war es nicht Bruce Willis, der sich quasi digitalisieren hat, also sein irgendwelche Rechte an seinem digitalen Auftreten abgegeben hat, dass er gesagt hat, okay, pass auf, baut mich gerne in Filme ein, wenn ihr Bock habt, so ungefähr.
Ja,
wahrscheinlich wird dann irgendein Geld an irgendeine Familie fließen von ihm und so weiter und so fort. Aber wer braucht denn noch diese super, super hochbezahlten Schauspieler, wenn das dann irgendwie funktioniert, zu animieren, reinzubauen und so weiter und so fort in irgendeiner Form? Das haben wir ja mittlerweile schon so ein bisschen in Filmen. Bei Mandalorian war er ja hier Luke Skywalker auf einmal wieder ist aufgetaucht und so. Wir haben es ja immer, und jetzt gerade ist es immer noch so ein bisschen trashy. Aber ich glaube, wir sind nicht so weit davon weg, dass es halt nicht mehr trashy ist. Und dann ist es natürlich viel, viel günstiger, wenn du eine Person nicht verpflegen musst. Du musst dich dafür sorgen, dass die irgendwie drei Wochen am Set ist, da mitarbeiten kann und so weiter und so fort. Du hast keine Bedürfnisse, die du befriedigen musst von diesen Menschen. Du kannst mit denen, also so. Und in meinem Kopf ist es so super naheliegend, dass sich viele Branchen dann einfach darauf stützen zu sagen, ich habe hier einen digitalen Arbeiter, der meckert nicht, der streikt nicht für mehr Geld, der fährt immer seinen Bus, der fuckt mich nicht ab, so ungefähr. Ich nehme doch den, der kostet weniger und nervt mich weniger. Vielleicht ist es auch ein bisschen Qualität weniger, ne? Vielleicht würde der Mensch uns 100% bieten so und die AI bietet uns irgendwie 90%, aber das werden die Menschen eh nicht merken, so ungefähr. Und irgendwie sehe ich das so ein bisschen kommen und frage mich dann, okay, was passiert mit diesen ganzen Branchen? So klar können ein paar von denen Filmkritiker werden und dann eben die Leute sein, die das einordnen für einen zum Beispiel und so.
Ja.
Aber ich glaube, auch da ist das Geld und die Mittel begrenzt für diese Menschen. Und da frage ich mich, und das ist jetzt ja nur in der Filmbranche. Und das passiert ja in ganz vielen Branchen wahrscheinlich.
Ja, und das ist halt das, was eigentlich der Kern der Sache ist, dass du einfach einen unendlich starken deflationären Druck hast, der durch ChatGPT und Co. halt einfach in den Markt gespült wird. Was nichts anderes bedeutet, als das, was du beschrieben hast. Dinge kosten ab plötzlich weniger. Du kriegst mehr für weniger. Was das Gegenteil ist von der Inflation, wo du einfach mehr zahlen musst für weniger. Und jetzt ist es, du kriegst mehr für weniger. So, genau anders.
Absolut, ja.
Und das ist halt für viele Menschen, die quasi einen gewissen Status haben und eine gewisse Preisdominanz haben. Sag mal, du bist jetzt AAA-Schauspielerin. So. Mhm. Gehst du halt zu dem Studio, dass wenn ihr mich diesen Film haben wollt, koste ich halt 100 Millionen. Mhm. That's it. So, das Studio sagt sich halt, okay, wenn ich Top-Line-Up hab, so Risiko relativ gering, also mache ich das. So. Zukunft? I don't know. Was kostet die Generierung eines AAA-Avatars? I don't know. So. Kommt es überhaupt noch darauf an? Und ich glaube, das wird halt ein spannendes Ding sein, was keiner so richtig absehen kann, ist, wie sehr ist unser Bedürfnis nach Menschen in einer Welt, in der Menschen quasi aus dem Nichts erschaffen werden können und auf einmal mit uns
interagieren. Oder Menschlichkeit in irgendeiner Form vielleicht. Könnte man
so genau, ist Made by Humans demnächst so ein Ding? Ja, dass so man sagt, ey, ich kauf das, weil es halt von Mensch, vom Hand gemacht ist, vom Menschen. Stimmt. Und es ist halt so, oder geben wir da kein Ding drauf? Oder hast du halt eben diese Zwei-Klassengesellschaft, wo die einen sagen, hey, ich kann mir nur die Onlyfans-Avatare leisten, die generiert sind und alles machen, was ich will für Geld. Oder ich kann mir halt wirklich einfach echten Menschen angucken und meine Gelüste damit befriedigen, ja, in irgendeiner Form. Das gleiche kann für Schauspieler so gelten. So gucke ich Filme mit echten Menschen, die sind dann aber das krasseste Ticket einfach das Zehnfache. Oder kriegt man auch irgendwie einen Mix hin und was wird sich durchsetzen? Ich glaube, das kann keiner vorhersagen, aber ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall gerüttelt. Also dieses ganze Konzept von Status, Prestige, wie wichtig ist es, ein echter Mensch zu sein in der Hinsicht, um halt gutes Entertainment abliefern zu können? Oder haben Animationsfilme wie Ratatouille sowieso schon bewiesen, dass es komplett egal ist? Also Es geht um die Story, das Gefühl, und es ist egal, ob das eine Ratte ist oder ein echter Koch. So.
Ja. Gut aus. Ja, genau. Gerade als jemand, der halt sehr, sehr gut mit Animationsfilmen leben kann und ich ja auch gerne diese, also mir alle möglichen Animationssachen quasi anschaue, das liegt ja total von den Animationen zum einen, aber halt eben auch vom Skript und so, ne? Aber wenn du jetzt nicht harter Filmnerd bist, fuchst du dich ja da nicht rein und hinterfragst dann, oh, ist das jetzt ein menschliches Skript? Ist das, wer hat denn da diesen Dialog geschrieben und so? Der nur nach 15 Kinogänger und der Couch, ich mach mir einen Film an, Gucker, dem ist es doch scheißegal, ob diese, sind wir wieder bei dem Thema, diese generischen Action-Netflix-Produktionen, die in letzter Zeit immer mal so rauskamen mit den krassen Schauspielern.
Ja,
da,
ja.
Das war ja genau der Vorwurf, dass die einfach so super flach waren und so. Aber trotzdem haben die unendlich viel Geld eingespielt, weil es den Leuten einfach egal ist, weil sie es einfach gucken. Und dann ist halt, muss man sich natürlich fragen als Studio und als Produktionsfirma so, naja, warum sollten wir so viel Geld in Schauspieler und in Menschen und ins krasse Drehbuchautoren schicken, wenn wir mit so, ich sag mal, 0815 Content, um es so ein bisschen böse zu sagen, auch mega viele Leute erreichen. Und ist es dadurch schlimm? Ist es dann schlimm? Na, eigentlich ja nicht, weil die Leute sind ja zufrieden damit irgendwie. Und das finde ich irgendwie ein komisches Gefühl, weil das ist sowas, was für mich da immer so ein bisschen mitschwingt. Irgendwie habe ich dieses Gefühl in meinem Kopf, den Gedanken, dass wir immer so ein bisschen 5-10% Qualität einbüßen werden. Und auch wenn ich das wahrscheinlich nicht merken werde, fuck mich das ab, auch wenn ich es wahrscheinlich überhaupt nicht merken würde. Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein Gefühl. Ja.
Ich glaube, meine Theorie ist, dass es einfach nur eine Qualitätsverschiebung ist. Mhm. Und ähnlich wie wir das jetzt ich finde, das beste Beispiel dafür ist, du heute Fernsehen nimmst, die Shows, die es heute gibt, Galileo als Beispiel jetzt, ne, wo man sagt, das ist so
diese aktuellen nicht, Shows,
die es ja schon seit Jahren gibt, ja. Ja, wurde einfach so dieses versteckte Kamera oder was habe ich irgendwie letztens gesehen. Also alles so Dinge, wo du sagst, das war früher so voll geil und der goldene Standard für irgendwie Entertainment, was man so irgendwie sich vorstellen konnte irgendwie. Und was halt passiert ist, du hast auf der einen Seite halt so die Leute, die vielleicht früher für Galileo so Moderator gemacht hätten oder halt irgendwie so Reportagen halt wie geskriptet haben, die sind jetzt einfach so zu sagen, hey, warum soll ich das für die machen? Ich mach's nicht selber. Das ist gute Leute gehen dann weg.
Bitte? Funda Funroy, die Rutschentesterin. Oder
ja, wie hieß der denn? Macht wahrscheinlich ihren eigenen YouTube-Channel
gerade. Man kann die Namen noch irgendwann immer, ja.
Ja, aber das heißt, du hast so ein bisschen dieses typische Phänomen von die Leute, die halt sehr gut sind in ihrem Job, die werden halt selbstständig in irgendeiner Form, weil die sagen, warum sollte ich eben mit weniger zufrieden sein? Ich kann es halt auch selber haben. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche gilt halt für Produktionsstudios und Filmstudios, die sagen, hey, ich war sowieso derjenige, der die coolsten Ideen hatte, der immer irgendwie, weiß ich nicht, die besten Skripte geschrieben hat. Warum soll ich das jetzt noch für Netflix machen? Netflix und Co. bleibt halt eben der Rest. So, das heißt, ich glaube, dass dieser Qualitätsverlust, den wir so wahrnehmen, ist halt, der schiebt sich halt irgendwo anders hin. Mhm. Und die Frage ist halt, können halt diese kleinen Teams, die halt eher quasi jetzt ein bisschen den Struggle haben, dass sie eben bestimmte Sachen nicht so gut können, wie eben ProSieben, Filmstudio oder was auch immer, können die halt ihre Qualität hochtreiben? Mhm. Und die haben vielleicht die besseren Ideen, die smarteren Leute, aber die haben vielleicht nicht das Equipment. Ich glaube, wir haben so diese Qualitätsverschiebung auch in andere Formate, die wir heute nicht wiedererkennen. So nach dem Motto, oh, das ist ein richtig gutes TikTok-Video. Aber das passt ja nicht im Vergleich zu einem Spielfilm. Also du kannst ja nicht Avatar mit einem 60-Sekunden TikTok vergleichen. Aber vielleicht geht die Qualität dorthin. Mhm. Und ich glaube halt nicht, dass es insgesamt einfach weniger Qualität ist, sondern eher eine Verschiebung und halt auch neue Formate, wo wir halt einfach nicht sagen können, ist das genauso gut wie, weil es den direkten Vergleich nicht so
weiteres gibt. Genau, ich glaube, wichtig ist dazu zu sagen, das ist, glaube ich, also wenn ich das so sage, mit 10% Qualitätsverlust, glaube ich, subjektiv empfundenen Qualitätsverlust ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass es da um meine persönliche Wahrnehmung geht, so, ne? Weil, ne, für mich ist das Medium gerade irgendwie zum Beispiel Film, das ich total cool finde, so, ne? Und ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, dass das irgendwie so kurze Inhalte so krass ablösen kann. Aber natürlich kann das passieren. Also wer bin ich, der jetzt sagt, nein, auf jeden Fall werde ich immer den Film. Natürlich kann das passieren. So, nur ich glaube, die Medien, die ich gerade cool finde, die werden, glaube ich, im Zweifel dann an Qualität verlieren. Aber das ist ja auch
okay. Das tun sie ja jetzt schon.
Genau, exakt. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist ja genau das. Du hast gerade wieder was beschrieben. was kommen wird, diese Verschiebung, ne, von Netflix und Co. dann hin zu TikTok und so weiter. Aber genau das haben wir ja schon beobachtet, von Hollywood und so zu Netflix und so. Ja, dass auf einmal nicht mehr Hollywood und diese krassen Filmstudios sozusagen machen können, was sie wollen, monopolisiert. Ja, du musst für mich arbeiten oder du sitzt halt auf der Straße. Und dann haben wir ja gesehen, was da durch Weinstein und keine Ahnung, was auf einmal für weirde Sachen da auch immer für Drücke und für Zwänge herrschen, für so aufstrebende Schauspielerinnen und Schauspieler. Jetzt gehen die halt einfach zu Netflix und sagen, oder Netflix sagt halt, hey, ich habe unnötig viel Geld und Kapazitäten und bei uns könnt ihr alles rausbringen ohne irgendwelche komischen Vorschriften, gehen in Länder, fördern da die Sachen. Und auf einmal haben wir da eine neue Möglichkeit geschaffen. Und genau wie du sagst, auch das wird wahrscheinlich kein Medium sein, das sich dann immer ewig tragen wird, sondern auch da wird es dann wieder eine Wanderung weitergehen, sozusagen. Ne?
Ja, und das Spannende ist halt, um da vielleicht auch den Schwenk zu machen zu dem anderen Thema, aber auch am Beispiel von Netflix. Netflix hat halt, wie soll ich sagen, Netflix hat einen riesen Fehler gemacht, aber so ein bisschen auch aus Arroganz, glaube ich, und aus Leichtsinnigkeit. Die haben nämlich in dieser Zeit, wo eben der Aktienkurs unendlich hochgegangen ist, wo die halt unendlich viel Kapital quasi hat, die konnte jederzeit sagen, wir holen uns Geld und Anleihen verkaufen, whatever.
So vor 3-4 Jahren, ne? Vier
Jahre. Ja. So, ne? Aber auch eigentlich die letzten 10 Jahre, so, wo Netflix quasi von niemand kennt's bis jeder hat's, haben die Möglichkeit, einfach unendlich viel Geld zu verwenden und zu nutzen und zu budgetieren. Die haben halt eigentlich wirklich stumpf gesagt, hey, wir kaufen einfach die nächsten 3 Jahre von dir, Mr. Spielberg, und von dir, Schauspieler XYZ. Exclusive Deal, produziert uns irgendwas. Ist uns scheißegal. Hier ist das Geld, ihr kriegt die Kohle, liefert halt ab, dann kriegt ihr das. Daher kommt dieser ganze Bullshit. So ein Ryan Reynolds, wie sie alle heißen, die sagen, ey, ich muss einfach 3 Netflix-Filme machen, irgendwas, ich krieg mein Geld und dann bin ich raus. Das heißt, die haben vorher quasi auf Verdacht gekauft, weil sie sagten, hey, wir haben jetzt unendlich viel Geld, wir locken uns die ein und diese Filme werden die Leute halt bei Netflix halten. Das war deren Strategie, wir kaufen einfach alles. Und hoffen einfach, dass das die Leute dazu bringt, dass sie bei uns bleiben. Niemand war interessiert an hoher Qualität, hat gesagt, ja, das ist der ultimative Film und ich habe das Drehbuch geliebt, bla bla bla. Die kannten das Drehbuch nicht, die haben einfach irgendwas gekauft. Jetzt ändert sich die Zeit. Plötzlich gibt es auf einmal viele Streamingdienste, plötzlich ist die Kohle weg, plötzlich sind Zinsen ganz hoch, plötzlich musst du die Hälfte der Belegschaft entlassen. Und jetzt kannst du halt nicht mehr einfach mal Spray and Pray. Jetzt musst du wieder überlegen, was ist guter Content, was nicht. Vielleicht kommt dadurch auch ein bisschen wieder Qualität rein. Aber die letzten Jahre waren halt gezeichnet von Überfluss und jeder macht irgendwas und eigentlich. Und deswegen wundert es mich nicht, dass diese subjektive Qualität jetzt einfach drastisch abgenommen hat.
Letzter spannender Gedanke dazu vielleicht noch. Da habe ich ein Interview jetzt eben auch mal mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Regisseur oder so, keine Ahnung, was irgendwann gelesen, wo es eben auch darum ging, sind wir ehrlich, nicht gelesen, sondern gesehen.
Disclosure bei ChatGPT.
Das natürlich auch voll geil für so Regisseure und Schauspielerinnen und Schauspieler war, weil die ja oft nicht diese Planbarkeit hatten. Das heißt, Netflix und Co. haben das denen das erste Mal geboten, so nach dem Motto, hey Leute, vielleicht brecht ihr euch jetzt ein Bein und morgen kriegt ihr keinen Auftrag mehr. Was macht ihr dann? Wir geben euch hier einen Deal für 5 Jahre, dafür macht ihr nur was für uns. Cool ist es so, ne? Das heißt, das war ja auch so eine Win-Win-Situation in der Zeit sozusagen, wo man dann vielleicht aber eben jetzt im Nachhinein merkt, ja, okay, das hat nicht nur Vorteile, so ein Deal sozusagen, wenn du Leute so lange an dich bindest. Das merken wir ja auch immer im Fußball so, ne? Dass dann irgendwann auf einmal Trainerwechsel doch mal sinnvoll sind und keine Ahnung was im Zweifel. Aber soll keine Anspielung auf Frankfurt jetzt gerade sein. Da soll sich alles einfach beruhigen. Reden wir nicht über Fußball. Genau, das nur noch als Zusatz, dass das ja auch für diese Filmbranche so ein bisschen revolutionär war, dass die überhaupt mal dachten, krass, ich kann einfach 3-4 Jahre mal in Zukunft jetzt planen, weil ich einfach weiß, meine Timeline und so. Und vorher war es eher so von Projekt zu Projekt. Und das zwingt dann auch wieder die großen Studios, wer auch immer dann noch existiert, so, also Paramount und I don't know, dass die dann eben auch attraktiver werden müssen. Da sind wir bei dem, was du ja oft dann sagst, ne? Dass das ja dann auch die anderen zwingt, da mitzuziehen und dann zu sagen, okay, wir müssen dann eben auch bessere Qualität bieten, weil sonst sterben wir. Also sonst gibt's uns halt irgendwann nicht mehr.
Ja. Aber deswegen, ich glaube, wenn alle so ein bisschen mehr so Druck auf dem Kessel spüren, dann musst du halt einfach wieder gucken, okay, ich habe halt keinen 5-Jahres-Deal. Die Leute gehen uns gerade weg, weil die sagen, ich mache mein eigenes Filmstudio so. Entweder kriegst du halt das hin, zu sagen, hey, wir schaffen es halt irgendwie, dem Druck stattzuhalten und erfinden uns vielleicht neu und whatever. Oder Paramount ist halt etwas, was unsere Kinder nicht mehr kennen werden von diesen Einspann-Dingern so. Oder you name it, ja, Pixar oder so. Vielleicht nicht mehr existent demnächst. Who knows? Aber dafür gibt's Schmixer.
Absolut.
Und Matrixer.
Und Disney.
Disney.
Ja, kommen wir nochmal jetzt noch zu dem, also jetzt, wir waren ja schon bei dem nerdigen Thema. Gehen wir die Treppe noch eine Stufe, Achtung, runter in den Nerdkeller. Also, was ich verstanden habe, ach nee, ich habe ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht zusammenfassen. Es geht jetzt um, also, Willi, du hast mir ein
mal ganz kurz.
Ja, Willi hat mir ein Video geschickt, wo es um jemanden geht, wo ich nicht mal zwingend sagen kann, was seine Profession ist. Das wird uns Willi gleich hoffentlich liefern können, aber ich kann auch erstmal so ein bisschen drauf loserzählen. Jemand, ich glaube, ich weiß nicht, ob man seinen Namen ausspricht, Balaji, keine Ahnung. jemand, der mir vorgestellt wurde in diesem Interview, das ich gelesen habe, als jemand, der schon irgendwie die Pandemie vorhergesagt hat. Jemand, der dem man zuspricht, dass er Situationen, die die Welt betreffen, vielleicht ganz gut analysieren und einschätzen kann. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, auch eher aus so einer, was du eben schon als Tech bezeichnet hast, oder eher aus vielleicht sogar aus einer Finanzsicht, ich weiß nicht, ob es jetzt so finanzfokussiert sozusagen ist, aber es ist auf jeden Fall der mit viel Grafik, viel Grafiken, viel Quellen quasi arbeitet. Unter jedem Tweet sind 5 Quellenangaben, so was ihm einen sehr kredibilen Anstrich verleiht. So, das ist meine naive, unwissende sozusagen Introduction für den Kerl. Jetzt kannst du ja mal kurz noch ein bisschen Zusatzinformationen droppen. Was macht der? Was ist sein Job gewesen oder ist es jetzt noch irgendwie? Weißt du das?
Ja, weil das, ja, kriege ich glaube ich hin. Ich glaube, der Typ hat hat mehrere Masterabschlüsse, irgendwie Stanford, irgendwas, einmal irgendwie Chemical Engineering, also Chemiker.
Stimmt, habe ich irgendwas und Bio irgendwie, irgendwas, auch Bioengineer, nicht Bioengineer, aber irgendwie Bio irgendwas.
Ja, ne? Also auf jeden Fall irgendwas Naturwissenschaftliches, ich glaube auch vielleicht noch irgendwie Computer Science, also noch Informatik dazu gemacht, promoviert, was auch immer, Hardcore Forschung gemacht. Dann hat er ein Startup gegründet, was irgendwie Biotech, ich glaube, der hat so Biogeneratoren gebaut für die Herstellung von irgendeinem Medikament, Enzym, I don't know, irgendwas. Hat die Company irgendwann für 300 Millionen Euro an irgendwen verkauft. Wahrscheinlich hat er Pharmakonzert, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber dadurch hat er quasi Geld verdient, sozusagen. Und deswegen ist er fertig mit seinem, der muss kein Geld mehr verdienen, so ungefähr.
Genau, dann hat er, hat aber dann nicht aufgehört, quasi. Ich glaube, danach hat er eine Lernplattform gegründet, earn.com, glaube ich. Da ging es halt darum, dass du quasi Leute dazu incentivierst, halt sich neues Wissen anzueignen, zu lernen und dann aber irgendwie auch dafür belohnt zu werden. Und das Geschäftsmodell war so sinngemäß, du hast irgendein interessantes Thema, was du den Leuten nahebringen willst. Das ist halt ein Produkt geknüpft, also bezahlst du quasi die Leute, dass sie dich über dieses Thema informieren. Beispiel wäre es, ich habe jetzt neue Cola rausgebracht und mach um meine Cola herum irgendeinen spannenden Content, bring die Leuten bei, wie man irgendwie Cola fabriziert, irgendwie, wie man so eine Fabrik baut. Und dann sag ich, hey, wenn du dir das Video anguckst und dann 5 Fragen richtig beantwortest, dann zahle ich dir 5 €. Und in diesem Kontext ist irgendwie mein Produkt mit drin.
So ein bisschen so, wie wenn wir jetzt einen Podcast anfangen wollen würden und dann so nach dem Motto, hey, pass auf, das ist unser Podcast, wir mal Punkt quatschen. Wir erklären dir hier mal ein Tutorial, wie man einen eigenen Podcast startet und machen gleichzeitig Werbung für unseren Podcast so ein bisschen.
Exakt, ungefähr okay. So. Ja. Okay. Und das Ding wurde dann diese Firma wurde dann aufgekauft von Coinbase.
Ah,
was wir heute kennen als Kryptohandelsplattform, weltweit größte, wie auch immer, wo er dann der technische Leiter wurde, CTO für ein paar Jahre.
Ah, bei Coinbase?
Mhm.
Ah, und daher kommt auch der, okay, verstehe.
Und da hat er halt irgendwie sehr viel mit dem Krypto-Bereich gemacht und Coinbase hat dieses Produkt quasi integriert mit in diesem Onboarding-Prozess, wo du quasi bei Coinbase sagen kannst, hey, ich informiere mich über irgendein Krypto-Produkt, beantworte Fragen, darauf kriegst du diese Kryptowährung quasi als Gimmick. So. Und dann hat er das, glaube ich, gemacht. Danach war er bei, ich glaube, einem der renommiertesten Venture-Fonds in Silicon Valley, war da irgendwie General Partner, sprich irgendwie beteiligt, hat da auch viele Investitionen im Bereich Krypto, glaube ich, auch gemacht und in den Biotech-Bereich und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er wahrscheinlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch alle, ich mache jetzt einfach nur noch Podcasts und bin einfach da.
Also jetzt ist er quasi sozusagen, könnte man sagen, Influencer so ein bisschen. Also jetzt ist er quasi Speaker, whatever. Also er ist Experte sozusagen, den man halt bucht oder anfragt und das irgendwie so.
Ich glaube nicht mal das. Ich glaube einfach, ich habe das Buch geschrieben und macht so ein bisschen so eine Tour quasi um das Buch herum. Und das Buch, das handelt von so der Idee, dass man quasi einen Staat gründet auf Basis von einer Online-Community zu irgendeinem Thema und er sagt, hey, wir sind quasi so ähnlich in unserer Ideologie, in unserem Denken, wir gründen jetzt quasi einen Staat und kaufen halt Land. Sind
bei den Containerdörfern? Bei den, also, in unserem Podcast entstanden? Hat er unsere Idee geklaut?
Oder haben wir seine geklaut? Ich glaube, er hört unseren Podcast. Ja, und ich glaube deswegen, und was halt bei ihm, ich glaube zu dem Punkt, weil du gesagt hast, er hat halt relativ früh, als es mit Covid losging, hat er gesagt, hey, Leute, lasst uns das nicht unterschätzen, das ist halt krass und das könnten die Konsequenzen sein und hier, ich benutze halt meine Stimme und sage, hey, lasst uns das nicht, lasst uns da irgendwie mal drauf gucken und das könnte halt ein Ding werden und ein halbes Jahr später haben es alle gecheckt und haben gesagt, fuck man, der hatte recht und dann kam dieser Spruch so, es ist nie gut, wenn er recht hat. wenn er es schon so die Alarmglocken schlägt, dann halt bei Themen, die halt tatsächlich vielleicht ernst sein könnten.
Ja, es waren so, irgendwie, ich habe es so gelesen, ich glaube, es war so ein Tweet, den die rausgeholt haben, ne? Wo so 5 Bullet Points drinstehen, wie keine Ahnung, Maskenproduktion wird in die Höhe gehen, das und das wird passieren, das und das wird passieren, wo man denkt, so zum Nachhinein denkt man so, ja, ist ein No-Brainer, so.
Ja,
ist ja klar, dass das passieren, dass das passiert ist sozusagen, aber das hat er ja wahrscheinlich so früh gesagt und irgendwie hätte man, also so ein bisschen, ne, dass man ihm unterstellt, okay, der hat sehr früh diesen Markt, ist das falsche Wort, aber dieses Geschehen sozusagen gelesen und versucht ja daraus Schlüsse zu ziehen sozusagen. Weil, genau, weil mein Gedanke war erst, als ich das angefangen habe und das halt so, die waren ja auch so ein bisschen fanboyig so, ne, was ja auch immer süß ist und ja auch immer irgendwie nett ist so, aber dann geht in mir immer erstmal sowas an, wie, ja, aber irgendwer wird zu jeder Gelegenheit, die auf der Erde passiert, zufällig was Richtiges sagen, sozusagen. Und wenn das die eine einzige Kredibilität ist, sozusagen, dass jemand irgendwas vorhergesagt hat, dann haben wir Nostradamus 2.0. So, dann haben wir auf einmal jemand so, oh, morgen wird es regnen. Irgendwer sagt, die Sonne scheint und einer von uns beiden hat recht und der eine ist dann der Hellseher. So
ja,
ne? Und deswegen wichtig, dass du das eben nochmal jetzt quasi so ein bisschen unterfüttert hast. Und gleichzeitig aber auch, dass wir klar haben, okay, das ist jemand, der kommt aus diesem Kryptobereich sozusagen. Ne? Das ist jemand, der sich da auf der einen Seite auskennt, auf der anderen Seite ja, ist halt ein Thema für ihn wahrscheinlich, das ihn eben auch beeinflusst. Deswegen redet der jetzt wahrscheinlich eher weniger dann über ChatGPT. Wahrscheinlich ist es auch ein Thema irgendwie, was er mal behandelt, aber der Fokus liegt ja gerade zumindest stark auf diesem Krypto-Ding. Und ich glaube, weswegen er jetzt gerade so im Gespräch ist, ist ja diese Wette, glaube ich, so ein bisschen, dieser Tweet, wo er irgendwie gesagt hat, ich glaube, da war mein Englisch zu schlecht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das war irgendwie so, ich gebe euch 1 Million US-Dollar, wenn ihr Krypto kauft, aber das macht ja keinen Sinn. Aber was war es nochmal? Wie genau war das?
Naja, er hat halt irgendwie so einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, hey, ich würde halt gerne, also er hat halt erstmal gesagt, hey, guck mal hier, wir haben hier ein Thema. Mhm. Banken haben ein Thema, hat es ein bisschen erklärt und so weiter. Und wir haben gesagt, hey, ich hätte gern, dass wir so Crowdsourcing-mäßig so eine Art Instrument halt bauen und würde jedem irgendwie, der eine coole Idee einwirft oder der halt irgendwie hilft, dieses Instrument zu bauen, muss ich gleich was zu sagen, würde ich halt irgendwie in der Form entlohnen, Kryptowährung schicken und so weiter.
Okay. Mhm.
Und das Instrument sollte letztendlich als eine Art Warnsignal sein, für wegen, hey, wir können anhand des Pricings von bestimmten Kryptowährungen, in dem Fall Bitcoin, halt messen, wenn bestimmte andere Währungen quasi in so eine Art Hyperinflationszustand kommen. So nach dem Motto, referenziert so ein bisschen an so ein bisschen die Historie in manchen Ländern, Südamerika zum Beispiel, wenn du Argentinien nimmst und so und weiter, oder halt auch damals in Weimarer Republik, wo du einfach gemerkt hast, hey, es hat einfach 2 Wochen gedauert, wo einfach der Preis von Brot von 3 Mark auf 3000 Mark schoss, so, das war so plötzlich irgendwie, was Leben nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert in diesem System. Und er wollte quasi so eine Art Tool haben, für wegen, hey, wie können wir das messen, um eben schnellstmöglich zu merken, okay, fuck, es geht los, oder jetzt bist du schon drüber. Und hat er da so einen Aufruf gemacht, weil seine These war, hey, wir haben gerade so viele potenzielle Risiken, die halt im ganzen System schlummern, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, also sollten wir quasi irgendwas haben, um halt sicher zu gehen, sind wir jetzt an einem Punkt oder eben nicht und so weiter und so fort. Wohingegen dann halt viel, wo dann halt auch prominente Leute auf geantwortet haben, gesagt, hey, das ist Blödsinn, du machst hier so eine Panik, das ist so eine Panikmache und das hilft dem System nicht und so weiter, bla bla bla. Und er hat ja gesagt, hey, ich glaube halt tatsächlich, dass in den nächsten 90 Tagen der Preis von Bitcoin auf 1 Million gehen wird. Nicht, weil Bitcoin plötzlich geil ist, sondern weil der US-Dollar halt abkackt. Da hat so ein Typ gesagt, ja, ich wette mit dir, das wird nicht passieren, bla bla bla. Und er gesagt, ich nehme die Wette an, lass uns halt das fixieren, lass uns da auch gerne so eine Art, wie sagt man, so einen Schiedsrichter suchen, ich überweise halt, weiß ich nicht, das Geld in Bitcoin oder auch in US-Dollar und wie auch immer, so dass diese Wette entstanden. So nach dem Motto, hey, ich sag das jetzt nicht nur so, um Panik zu machen, sondern ich gebe auch sogar mein Geld dahin, in der Hoffnung, dass der Fall nie eintritt. Aber wenn er eintritt, dann hier, ich meine das ernst, das sinngemäß. Das war die Wette, woraufhin auch viele gesagt haben, hey, warte mal, ist das jetzt ein Marketing-Stunt?
Ja,
das
ist
der Geld jetzt vermehrt, nicht? Und ich glaube halt, noch mal vor dem Hintergrund, der Typ hat halt, also für den ist eine Million wie für uns eine 10-Euro-Wette.
Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich glaube, es sind so zwei Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall noch einordnen müssen. Auf der einen Seite müssen wir jetzt mal darüber sprechen, was ist eigentlich sein Thema, ne? Also dieses mit den Banken, das hast du ja gerade schon angedeutet. Weil das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten zwei Podcasts zwischendurch, oder was du im letzten Podcast oder vorletzten schon mal so ein bisschen angesprochen hast. Und was man natürlich jetzt dazu sagen muss, er muss sich halt immer dagegen wehren, das ist halt von der Natur der Sache, dass eben ihm unterstellt wird, naja, du willst einfach gerade nur Krypto pushen, so ungefähr. Das ist Elon Musk, Dogecoin und keine Ahnung, was ist halt immer, wenn irgendwelche Leute mit viel Reichweite sagen, hey, pass auf, ich lass mich mal dazu hinreißen, irgendwas zu empfehlen oder irgendwie meine Marke zu nennen und so, ist es ja ganz natürlich, dass das Werbung sozusagen ist, ob die Leute wollen oder nicht. Und ich glaube, manche haben damit eben auch genau die Absicht. Ich glaube, in vielen Fällen ist es auch genau das, eben Werbung zu machen, und manchen eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer von außen zu urteilen, ob es das so ist oder nicht. Deswegen, glaube ich, kann man das mal so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, wichtig ist der Hinweis, wie du sagst, also wenn es ja jetzt um Geld, wahrscheinlich geht es nicht großartig um Geld. Und selbst wenn, ist es ja erstmal egal, weil das Wichtige ist ja, kann man ihm folgen bei dem Thema, das er anspricht? Also wie ist unsere oder deine oder meine Meinung zu diesem Thema sozusagen? Weil dann ist diese Wette ja schon fast egal, weil der Kernpunkt ist ja ein ganz anderer. Und das finde ich immer so schlimm, wenn dann in so Diskursen alles dann nur noch um dieses, ja, Bitcoin to the moon oder nicht, oder keine Ahnung, was geht, wo man denkt so, ja, das ist nett, aber darum geht's ja gerade gar nicht. Es geht ja eigentlich um ein anderes Thema sozusagen.
Ich glaub, zwei Sachen sind halt wichtig zu wissen zu dem Wettenkontext, weil das halt, wie gesagt, das ist halt das Einfachste, was du dir packen kannst, um das ganze quasi, das ganze Thema quasi stillzulegen. Ein Punkt ist halt, der Typ existiert halt in der Öffentlichkeit nicht seit gestern erst. Das heißt, der hat relativ viele Podcasts schon gemacht, relativ viel auf Twitter auch gemacht, ne, mit Covid und so weiter. Und wenn du jetzt seine Haltung zu diesen ganzen Themen hörst, ne, sei es jetzt Bitcoin oder Ethereum oder alle möglichen Kryptos, wo er irgendwie was sozusagen hat, aus seiner Rolle von Coinbase aus oder halt auch danach, der war halt immer, wie soll ich sagen, relativ cool, wenn es irgendwie so, wenn es um Preise ging oder um Geld, ne, weil so, ey, Leute, hört auf, mich das zu fragen, interessiert mich nicht, ne, ich rede jetzt darüber, was man mit dieser Technologie machen kann oder halt nicht. Das heißt, das kann man ihm so ein bisschen, da hat er so einen Track Record für sich selbst aufgelegt, letzten Jahr, dass man sagt, okay, der hat halt nie irgendwie so ein Pump-and-Dump-Scheme oder so betrieben, wo er gesagt hat, ich pumpe jetzt irgendeinen Coin und mach, ne, und ich glaube, das muss man ihm irgendwie zugute halten, noch so im Kontext her.
Der Typ halt, ich kann nur dazu nur direkt sagen, das war auch der Antwort, den er auf mich gemacht hat. Ich hätte das Wort konservativ sogar genannt. Also ich finde, in dieser Krypto-Banken-Influencer-reiche-Menschen-Welt wirkt es wie jemand, der relativ konservativ ist. Der wirft dann nicht mit den verrücktesten neuen Techniken und nennt dann irgendwelche Krypto-Crazy-Coins da rein und sagt, das ist die Lösung, sondern ist so, ja, ich sag mal, Ethereum und Bitcoin haben wir halt gerade irgendwie. Bitcoin wird irgendwie vielleicht, ist halt eben das Zahlungsmittel und Ethereum ist halt quasi so die Plattform, auf der irgendwie gearbeitet wird. Das ist was du quasi genauso sagen würdest, oder was wir auch schon mal hier im Podcast gesagt haben. Und das finde ich, hat das für mich gleich deutlich verständlicher, glaubhafter gemacht, weil ich so dachte, okay, das ist jetzt nicht mehr dieses, ich habe eine kranke Idee in meinem Kopf, wir müssen jetzt, also, ne, um das so reinzubringen, wir müssen auf den Mars, dann können wir irgendwie die Welt retten, sondern es ist so, ja, wir haben halt Bitcoin und Ethereum. Ich sehe hier ein konkretes Problem. Das ist eine Idee, wie man das irgendwie, was passieren könnte, sozusagen. Das finde ich noch.
Er ist eher so der Typ, der dir erklärt, wie man quasi mit Hilfe von Firewall-Technologie quasi verhindern kann, dass Bitcoins quasi von A nach B irgendwie geschleust werden, wie man quasi als totalitärer Staat quasi das aufgreifen würde. Das also eher so auf einer sehr abstrakten Ideenebene, weniger um. Ja, aber ich glaube, und er hat halt, sein Asset ist halt jetzt quasi, nachdem er nicht mehr. Also sein Ego ist quasi getrieben von Reputation. Und die genießt er halt auch in diesen ganzen Kreisen. Ich glaube halt, die Leute, die den kennen, die sagen halt, ey, das ist ein Typ, auf den höre ich und da hole ich mir meine Infos, weil ich halt weiß, der hat halt einen Track Record, der hat bisher gute Sachen gemacht in seinem Leben, der ist halt smart und der kann seine Ideen artikuliert und ich unterstelle ihm keine kurzfristige Gewinnerzielungsabsicht oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, der, wie soll ich sagen, in diesen ganzen Tech-Kreisen ist der halt so einer der Typen, wo man sagt, hey, da sollte man hinhören. So, das sollte man nicht einfach sagen, okay, das ist halt einer von diesen Scam-Typen, der dich in seine WhatsApp-Gruppe einladen will, sondern eher einer, wo man sagt, hey, okay, lass mal zuhören. Man muss nicht mit ihm übereinstimmen, aber man sollte sich anhören, was er sagt. So, weil es halt eben auch mit Quellen belegt ist und so weiter.
Ja, und ich finde, da ist das Wichtige ja auch immer, wir neigen ja manchmal so dazu, auch als Gesellschaft und auch als Individuen so, dass wir dann auf einmal an Menschen, die dann so in der Öffentlichkeit stehen, so unendlich hohe Maßstäbe anzulegen. Also, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich in der Bahn höre, morgen passiert doch das und das, dann bin ich weniger kritisch zu so einer Person, zu irgendeinem random Guy in der Bahn, als zu jemandem, der, sag ich mal, zum Beispiel so einen Track Record hat, der jetzt irgendwie einmal jetzt kredibil wirkt, mit dem ich mich stundenlang unterhalte. Ja. An denen setze ich manchmal höhere Maßstäbe, also höhere Maßstäbe ist ja auch nicht verkehrt, aber bin ich kritischer den Menschen gegenüber als irgendwelchen Randoms. So. Und das finde ich immer so spannend, weil natürlich kann auch der sich jetzt natürlich irren. Also es kann natürlich, der kann diese Wette verlieren, Bitcoin kann crashen und alles kann in die Luft gehen sozusagen in diese Richtung. Das macht ja aber dann trotzdem nicht zunichte, was davor für sinnvolle Ideen aus der Person gekommen sind, was irgendwie funktioniert hat und so weiter und so fort, weil jeder Mensch kann sich quasi irren. Und auch Menschen, die dann eben, weil ich finde, wenn man so jetzt über so eine Person so spricht, das ist ja genau wie es bei Elon Musk und so ist. Das sind ja Menschen so, die haben Macken, die haben Fehler, die können nicht alles quasi lösen, aber dadurch, dass sie sich entweder selber auch so inszenieren oder dass sie von anderen so inszeniert werden, wirken sie dann immer so unantastbar und so perfekt in dem, was sie tun. Aber ich glaube, das muss man immer sich selber klar machen, so, das kann total spannend und sinnvolle Sachen sein und genauso müsste ich es auch behandeln und das ist auch jemand, der dann im Zweifel schon sehr viel gepackt hat in dem Bereich und deswegen Vertrauensbasis aufgebaut hat. Also warum muss ich den jetzt auf Anhieb, nur weil er das quasi hat und das mir suspekt ist, dass er so viele Follower und keine Ahnung was hat, warum muss ich dadurch kritischer sein, als wenn mir jetzt hier morgen der Doomsayer auf der Straße entgegenkommt und sagt, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Wo ich sage, oh ja, ich guck mal nach, oh Gott, was passiert denn morgen? Ja, und wenn das jetzt irgendwie er sagt, denkst du, nein, nein, der will mich doch bestimmt verarschen. Nein, nein, das ist ein reicher Mann, der muss bestimmt böse zu mir sein. Der hat bestimmt eigene Interessen dahinter. Der ist kann ja nicht nett sein. Das, finde ich, muss man sich selber mal so ein bisschen kopfen, weil ich selber ja manchmal merke, dass ich da reinfalle. Dass ich manchmal so, wenn alle das liken, denke ich mir so, nein, 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 Moment, Moment, nein, nein, nein.
Das was ja auch grundsätzlich verkehrt ist, ne? Ja. So nach dem, es ist, da muss man halt irgendwann mal sagen, okay, worum geht's mir gerade? Und wenn man sagt, okay, ich will einfach nur den Inhalt verstehen, dann, ne, egal welche Hautfarbe, egal wie reich, egal wie kredibil, eigentlich alles, was ich erzählt habe, ist eigentlich komplett irrelevant. Egal, ob der Stanford studiert hat oder nicht, egal, ob der CTO von Coinbase hat, alles komplett mal, alles mal beiseite. Und jetzt nur noch so Inhalt und dann kann man immer noch sagen, ergibt das Sinn oder nicht und hat er einen Punkt oder was auch immer. Und ja, nur zur Info, wenn er die Wette gewinnt, haben wir alle verloren. Er selber auch.
Ja, das ist ja also, auch richtig.
Ja. Wir wollen nicht, dass er die Wette, niemand will, dass er die Wette gewinnt. Ja. Aber wenn er sie gewinnt, dann freut er sich, weil er recht hatte, vielleicht, aber eigentlich will er sich nicht freuen, weil niemand will recht haben in dieser Situation. Und das ist eigentlich der Punkt, der springende Punkt. Niemand will diese Wette gewinnen. Mhm. So. Er inklusive nicht.
Ja. Ja, und um dann jetzt mal zum Inhaltlichen zu kommen, und da kann ich mich nur blamieren. Wie gesagt, ich habe es im Kontext, glaube ich, verstanden. Aber im Prinzip ist es doch eigentlich die Weiterführung und die detailliertere Ausführung von dem, was wir im letzten Podcast besprochen haben oder vorletzten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also als es darum ging, Silicon Valley Bank, ne, du hast du gesagt, in deiner Twitter-Blase, ich glaube, es war der vorletzte Podcast, in deiner Twitter-Blase geht es irgendwie ab und die Bank geht pleite und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. So, was ist das Problem, wenn so eine Bank kaputt geht? Das Problem ist, Menschen ziehen ihr Geld aus anderen kleinen Banken raus, weil sie das Vertrauen in Banken verlieren. Und das ist ein Problem. Und es gibt jetzt schon so bei Reddit auch so Bilder, wo wie bei so einem Sudoku-Feld, wo so Banken weggeixt werden. So nach dem, die ist jetzt auch pleite, die ist jetzt auch pleite, die ist jetzt auch pleite, die geht auch kaputt sozusagen. Und das ist natürlich ein Beben, was sozusagen dieses ganze Bankensystem in irgendeiner Form ja erschüttert. Und ist das auch, also das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das auch der Ausgangspunkt für die These? Oder ist das gar nicht so super wichtig für dieses, oder geht es ihm vielmehr um diesen Hyperinflationsfaktor, unabhängig von diesem Vertrauen in Bankenfaktor? Oder spielen die zusammen? Wahrscheinlich spielen die zusammen. Oder wie sieht's aus?
Es ist genau das, dieser Kern mit interessanten, wie soll ich sagen, historischen Timelines plus noch mal eine Makrosicht auf, warte mal ganz kurz, wir gucken jetzt mal aus Silicon Valley raus und zoomen mal so ein bisschen zoomen mal raus auf die ganze Welt. Und da passieren halt verschiedene Dinge parallel gerade, die alle dazu führen, dass dieses Mini-Problem, was wir da im Einzelnen gesehen haben mit der Silicon Valley Bank, plötzlich Ausmaße annimmt, die quasi das ganze System ins Kippen bringen kann. Und wenn es kippt, dann ist Hyperinflation eins der Szenarien, was eintreffen kann. Und um das jetzt vielleicht nochmal so passiert.
Du kannst kurz für Dummies. Also mich. So, warum resultiert daraus Hyperinflation? Weil Menschen sich ganz viel Geld holen, deswegen ganz viel Geld rumliegen haben und deswegen haben Menschen auf einmal ganz viel Geld. Nein, also Inflation ist ja eigentlich Geldentwertung im Zweifel gepaart mit sehr viel Geld im Umlauf. Aber wenn jetzt doch die Banken pleite gehen und Leute Geld verlieren durch das Pleitegehen der Banken, wieso begünstigt das Hyperinflation?
Okay, vergess mal, ob irgendeine Bank überhaupt pleite geht oder nicht. Du willst jetzt meinen Schrank hinter mir kaufen.
Ja.
Und sagst, ich gebe dir dafür 400 Euro.
Ja.
Und ich sage, ey, warte mal, ich weiß gar nicht, ob diese 400 Euro überhaupt morgen noch was wert sein werden, weil gerade Euros vom Regen, vom Himmel fallen und jeder hat einfach Euros. Und das, also, wenn ich da nicht das Vertrauen, das Urvertrauen rein habe, dass morgen dieser Schein irgendwas an Wert hat, sag ich, nee, gib mir irgendwas anderes. Mhm. Wenn dieser Moment eintritt, dann werden alle sagen, hey, warte mal, aber der hat es auch nicht genommen. Wenn damit irgendwann anders, ich sage, hey, will ich nicht. Oder gib mir 200 Stück davon, dann okay. Mhm. Das heißt, Leute fangen an, halt in Szenarien zu denken und dieser Vertrauensverlust zerstört halt einfach eine Währung komplett. Mhm. Weil wenn Leute nicht wissen, ist es das, was es sagt zu sein? Mhm. Von heute an ins Morgen rein. Das heißt, geil, Alter.
Ja.
Ja. Also das und dieses Vertrauen ist halt einfach diese Grundvoraussetzung für Geldsystem, wie wir heute haben, weil eben hinter Geld nichts steht. Mhm. Geld kannst du nicht gegen irgendwas anderes eintauschen. Es ist entweder akzeptierst du das Geld, was wert ist oder nicht, aber es ist eine reine Glaubensfrage. Wie mit Gott.
Pädagogische Theorie ist ein Token-Verstärkersystem quasi, weil du quasi primäre Bedürfnisse an einen sekundären Verstärker koppelst. So nach dem Motto, ich kann mir Essen mit Geld kaufen, also finde ich Geld toll. Aber wenn ich mir kein Essen mehr mit Geld kaufen kann, brauche ich kein Geld mehr.
Dann ist exakt, Geld halt nichts exakt, wert. Das ist halt exakt das. Exakt das, ja.
Habe ich in meinem
genau das
gemacht. Mal gucken, ob sie das verstehen.
Ja, aber genau das ist das Thema. Und jetzt, okay, das ist das, was wir alle nicht wollen, weil dann alles, was wir sonst auf unseren Sparbüchern haben, vielleicht unter dem Kopfkissen versteckt haben, wenn dieser Zustand eintritt, und der tritt halt relativ schnell ein, das hat man historisch gesehen, es dauert in der Regel ein paar Stunden bis ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen.
Das finde ich schon Wahnsinn.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, genau, es geht halt schnell. Es ist nicht so, es ist ein bisschen wie mit Covid so. Einmal in Heinsberg angekommen, drei Wochen später ganz Deutschland. Es ist nicht, wir können es auch vorbereiten, ich kann noch mal ganz entspannt zur Bank gehen, mich am Schalter anstellen. Diese 3 Sekunden, während du am Schalter stehst, könnt darüber entscheiden, ob du am Schalter noch was bekommst oder nicht oder ob es irgendwie noch Sinn ergibt. Das heißt, schnell. Das ist halt das Riskante daran. So, heute gehst du zu Kamps, 3 Stunden später gehst du zu Kamps, das Brötchen kostet 10.000 Euro. Mhm. Das ist Hyperinflation. Mhm. Zu schnell kannst du dich darauf vorbereiten, es erwischt dich einfach kalt. So.
Aber was genau ist die These? Weil das habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden, weil ich dann eben dachte, okay, das Pleitegehen der Banken ist der Auslöser dafür. Aber so wie das jetzt erklärt wurde, also muss es ja gar nicht sein, aber was ist denn dann seine These, was ist der Grund, warum jetzt auf einmal nicht mehr diese normale, sehr hohe Inflation, die wir gerade ja quasi haben, sozusagen, die irgendwie steigt und so, was ist der Grund, warum jetzt auf einmal dieser Schritt zur Hyperinflation da ist? Weil klar, es gibt ja immer so Doomsday, also es gab ja immer Inflationsschreier, so gibt's ja immer so. Und jetzt gerade sind wir ja natürlich an einem Punkt, wo wir offen dafür sind, für diese Prognosen, weil wir eben eine hohe Inflation haben, wir spüren Auswirkungen davon. Und wir haben dieses Vertrauensverlust in die Banken. Aber warum soll jetzt genau diese Hyperinflation jetzt passieren vielleicht?
Ja, also vielleicht einmal, das ist eine wichtige Info. Wir befinden uns gerade wieder im Rückgang der Inflation. Also die offiziellen Zahlen sind immer relativ hoch, aber die an vielen Werten gemessenen Trueflation ist so ein Ding. Siehst du jetzt, in den USA bist du nicht mehr bei 8-9%, sondern mittlerweile bei 3, irgendwas Prozent.
Echt, das heißt,
wir sind
schon mittlerweile?
Ja, das ist super krass.
Krass, ich hatte Rohstoffpreise
haben sich alle normalisiert.
Nee, ich dachte, ich hätte heute noch 15% irgendwo gelesen.
In UK sind wir noch bei 16%.
Ach, UK war das, was heute so ein bisschen
Kann sein. Also im Grunde genommen, wir sind jetzt quasi, der Schock ist vorbei, die Rohstoffpreise gehen ja runter, es normalisiert sich ziemlich viel. ChatGPT kommt und dazu geht sowieso alles. Aber das heißt, dieses Thema Inflation aus den Gründen, die wir vorher hatten, Lieferengpässe in Logistikketten quasi, Covid-Lockdowns, das normalisiert sich gerade, wir kommen wieder gerade zurück. Gaspreise haben sich wieder normalisiert, ne? Dieser ganze Kriegs quasi Push in Richtung Energiepreise geht wieder runter,
weil Leute halt Infrastruktur haben und so weiter.
Genau,
und so
fort. Ne? Alles ist gerade wieder auf dem Rückgang. Das heißt, dieser Inflationspush, den wir hatten, eben halt Covid plus Krieg, der geht gerade wieder runter. Was ist aber in der Zwischenzeit alles passiert? Und das ist halt dieser interessante Punkt, den er macht im Sinne der Chronologie und sagt dann, hey, guck mal, wenn man in die ganzen Dokumente der Banken guckt und die Dokumente der Notenbank, jetzt, wir beziehen uns jetzt nur auf die USA, das ist nicht wahr für Europa, kann auch so wahr sein, aber da er bezieht es halt nur auf die USA, sagt halt, okay, warte mal, was wir hier sehen ist Folgendes. Notenbanken haben halt gesagt, hey, wir halten den Zins jetzt weiterhin niedrig. Gerade als Covid losging und so weiter, was okay, Nullzins. So. Das heißt, Banken, was solltet ihr tun? Ihr solltet euch eindecken mit Staatsanleihen. Warum sollten die das tun? Naja, Staatsanleihen gibt dir eine Sicherheit, dass du das Geld zurückbekommst in der Zukunft mit einem noch ganz okayen Zins.
Weil war dieses man davon Thema, ausgeht, dass der Staat nicht pleite geht. Weil wenn der Staat pleite geht, haben wir ein ganz anderes Problem, so ungefähr.
Exakt. Ne? Und das war halt so ein bisschen die Empfehlung, so nach dem Motto, hey, es gibt jetzt gerade viele Asset-Klassen, die gerade Probleme haben, sprich Aktien sind volatil, Anleihen sind volatil, Rohstoffe, Covid, Lieferengpässe schwanken gerade ins Unendliche. Ihr könnt euch auf nichts so richtig verlassen. Also macht einfach Staatsanleihen, schön lange Laufzeit, damit könnt ihr Geld verdienen und ihr könnt quasi euer Geschäftsmodell offen halten. Banken haben das gemacht. Jetzt nicht nur, weil man sagen kann, okay, die Notenbank hat es denen gesagt, sondern weil die einfach auch selbst gemerkt haben, dass das irgendwie das einzig Sinnvolle gerade, wir können jetzt ja keine Krypto kaufen und so, also machen wir halt eben lange Laufzeiten. So, dann, Covid geht zu Ende, Krieg und so weiter, was passiert also? Wir haben eine Inflation plötzlich durch diesen Inflationsschock. Ja, das macht also eine Notenbank, die sagt, hey, wir wollen die Inflation niedrig halten, die erhöht den Zins. Überall gesehen.
Aber jetzt stecken wir als Bank ja in so einem 20 Jahre Staatsanleihen-Ding im Zweifel, richtig?
Exakt, genau. Du kommst da ja ohne weiteres auch nicht raus. Sobald nämlich einmal die Erwartung im Marketdeck geändert wurde, so nach dem Motto, okay, jetzt werden wir relativ schnell die Zinsen anheben.
Kauft ihr ja keine Anleihe ab.
Instant, genau, gehen die Anleihepreise in den Keller auf Basis der Erwartungen der Zukunft. Das heißt, es ging relativ flott. Das heißt, du sitzt auf einmal und denkst dir so, also ich habe diese Anleihen doch, ich krieg das Geld auch zurück, aber ich muss halt 10 Jahre warten.
Genau, und ich krieg im Zweifel 1,5% und mittlerweile kriege ich aber auf dem Tagesgeldkonto wieder 3%. Das heißt, ich mache jeden Tag Verlust eigentlich sozusagen, wenn man das
entgangene so Gewinne auf jeden Fall.
Ja, genau, so ja, ist besser gesagt, ja.
So, was man halt sieht, ist halt, wenn du dir die Unterlagen der Notenbank oder der Banken anguckst, es gibt halt so diese, das hat er so ein bisschen rausgearbeitet, halt, es gibt halt so, sozusagen, legale Art und Weisen, wie du quasi in deiner Bilanz, deiner Bank, quasi die Situation darstellen das kannst. Das
habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich dann so dachte, ja, fuck.
Okay, anders gesagt.
Nee, Quatsch. Wenn du mir das erklärst, ist
was anderes. Ich versuche das bei anders einfach zu sagen. So nach dem Motto, wenn dein, sag mal, du hast dieses Wertpapier, diese Staatsanleihe in deiner Bilanz, die ist jetzt aber viel weniger wert, dann kannst du auf der einen Seite sagen, hey, ich schreibe sie ab. Du reduzierst quasi deinen Gewinn deiner Bank und minderst quasi deinen Gewinn und sagst, hey, ist halt doof gelaufen, aber das ist es jetzt, das ist der aktuelle Wert. Oder du kannst halt sagen, die haben halt diese unrealisierten Verluste, also die haben die ja nicht verloren quasi, die haben ja nicht verkauft, aber wenn sie jetzt verkaufen müssten heute, hätten sie einen Verlust.
Ja.
Das haben die gebündelt und so eine Art Fußnote gepackt und so nach dem Motto, ja, übrigens, unsere unrealisierten Verluste sind halt das und das. Aber ist so, halt nicht passiert. Wenn
wir uns von unseren gegenseitigen Portfolios erzählen, dann reden wir über die Sachen, die toll laufen und die anderen sagen, ja, das ist auch noch irgendwo da.
Ja. Und das ist halt auch nichts, wo man sagt, ja, das ist illegal oder irgendwas. Das ist halt einfach, soll ich sagen, relativ. Und die Notenbanken waren ja nicht, wie soll ich sagen, überrascht dadurch. Weil im Grunde genommen ist halt die Aufgabe der Aufsicht oder Notenbank in den USA, also der Finanzaufsicht und der Notenbank, halt auch die Banken zu überwachen. Sie gucken sich das, also die gucken sich das ja an. So, die gucken sich die Bilanz an und sagen, hey, warte mal, Notfußzeile gucke ich mir mal an, das ist mein Job, so nach dem Motto. Dann steht da drin, ja, du hast einen unrealisierten Verlust von mehreren Milliarden, ganz viel Geld, so. Und da gucken die sich an, oh, was hast denn du in deiner Bilanz als Eigenkapital? Ja, gut, jetzt auch nicht so viel. Also, so nach dem Motto, hey, hast du genug liquide Mittel da, falls sie das Geld zurückhaben will? Funktioniert das? Und das.
Aber was ist ja die Konsequenz? Was ist, wenn nein? Was ist, wenn die nein sagen würden? Also, die könnten das ja auch der Notenbank einfach melden und sagen: Hier übrigens, wir haben ein dickes Problem. Was passiert dann?
Die wussten das ja. Also, die mussten das ja nicht melden, sondern die Notenbank guckt sich ja die
Sachen an. Ach, die haben das übersehen. Nee, die haben das quasi immer gesehen.
Nee, die wussten das. Die haben das auch. Und das Interessante ist, und das ist halt das, was er so ein bisschen rauszeigt in seiner Analyse und sagt: Hey, guck mal hier, wenn ich mir die Paper angucke der Notenbanken, die geben ja auch regelmäßig so Dokumente raus und sagt, hey, hier steht ja auch, dass die unrealisierten Verluste der Banke plötzlich 500 Milliarden Euro irgendwie sind. Aber das wird halt auch von den Notenbanken irgendwo mal so erwähnt. So. Und jetzt halt die spannende Frage, was ist eigentlich die Erwartungshaltung quasi an die Finanzaufsicht und an die Notenbanken? Die stecken halt in einem Dilemma. wenn sie der Öffentlichkeit nämlich sage, hey Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Wir haben uns ein bisschen verspekuliert, was die Laufzeit angeht. Ja. Und gleichzeitig geht so ein bisschen das Geld aus, ja. Also was heißt, was machen große Zinsen? Die Leute haben weniger Geld auf dem Konto, weil die haben weniger Zufluss. Die Investitionen, Kredite werden teurer, das heißt, du nimmst weniger Kredite. Wenn du weniger Kredite nimmst, hat auch irgendwer anders weniger Guthaben, weil der Kredit wird ja investiert und gekauft. Das heißt, die ganzen Guthaben schmelzen sowieso schon so ein bisschen dahin. Die Banken haben sowieso schon weniger Liquiditätsreserve, weil die Guthaben eben so wegfließen, weil die Kredite teurer geworden sind. Gleichzeitig hast du eben diese Fehleinschätzung der Laufzeiten. 10 Jahre Staatsanleihen und die Leute, das heißt, wenn du jetzt als Aufsicht, als Notenbank hingehst und sagst, ich glaube, wir haben ein Thema, sagen die Leute, oh fuck, Mann. Ich sag die Notenbank was oder die Aufsicht was, also hole ich mein Geld schnell raus. Ja. Das heißt, die würde es genau das provozieren, was du eigentlich nicht haben willst.
Ja.
Also hat die Notenbank auch oder die Staatsaufsicht, also die Aufsicht einfach gesagt, hey, hier ist so eine Fußzeile und hier steht einfach so eine Zahl drin, die ist ziemlich kacke, aber fuck it so. So, das ist halt sein Kritikpunkt. Er sagt, ey Leute, die wussten das oder die wissen das schon die ganze Zeit, aber die haben halt auch Interesse, das eben nicht öffentlich zu machen. Aus einem Grund, den wir alle nachvollziehen können. Aber was ist jetzt, wen beschützt du jetzt in der Hinsicht?
Das ist
beschützt
ja auch die Kritik an ihm. So nach dem Motto, dass man sagt, dann, naja, du bringst es jetzt hier, du machst es jetzt quasi, ne, hier groß publik und damit feuerst du das Ganze ja quasi an, sozusagen. Ne? So. Weil es gab, die hatten halt einen Grund, warum sie es klein gedruckt haben. Aber da, wie du sagst, jetzt darfst du weitermachen, ne? Das ist ja ein Konflikt, den man dann hat. Ja.
Exakt. Und jetzt die Frage, aber worum geht's hier jetzt? Geht's jetzt einfach darum, die Wahrheit zu verdecken und dadurch eben ein Problem unter den Tisch zu kehren, was vielleicht gar keins ist, wenn wir es lang genug verheimlichen können. Das ist so ein bisschen die Wette. Können wir das Problem lang genug unsichtbar machen? Und dann auf einmal ist halt eben was passiert, was halt eben auf einmal die, so ein bisschen den Spotlight draufgelegt hat, eben nämlich diese Silicon Valley Bank und andere Banken, die auf einmal gemerkt haben, okay, wir können nicht mehr das. Uns gehen die Reserven aus, wir müssen uns irgendwie refinanzieren. Das heißt, wir müssen irgendwie Geld herbeischaffen, was wir den Leuten dann geben können, um die auszuzahlen, oder wir müssen halt diese Verluste abschreiben und unser Eigenkapital mindern. Und dann auf einmal sind alle hellhörig geworden. Ja, unter anderem auch. Und dann gesagt, okay, lass uns das die ganze Sache mal anschauen. Was halt jetzt das Problem ist, ist auf der einen Seite, könnte man sagen, okay, können wir schweigen einfach alle darüber. Aber was passiert denn dann, wenn die nächste Bank dann eben kippt und das Guthaben der Leute damit auch wegkippt? Das bedeutet zum Beispiel, ich als Unternehmen, ich als Privatperson, mein Guthaben ist einfach weg. Also mein Kontostand geht auf null und ich habe davon nichts mehr. Es ist einfach futsch. Das wird anderen Leuten wiederum auch schaden. Andere Banken, die vielleicht Guthaben bei dir hatten, an Unternehmen, bla bla bla. Das heißt, da bricht so ein bisschen so eine Art Kettenreaktion aus und das ist genau das Risiko, was da halt ist. Was hat also die Notenbank gemacht? Die gesagt, okay, warte mal, wir können jetzt keine Panik gebrauchen, weil Panik ist quasi systemzerstörend und das System schädigt. Nachvollziehbar ist es ja auch. Also haben die gesagt, hey, Guthaben sind safe. Und dann hast du so eine schöne Grafik, die quasi Geldbestand der Notenbank darstellt. Und seitdem die Zinsen hochgehen, hat man gesagt, wir machen jetzt nicht mehr das, was wir 10 Jahre gemacht haben, nämlich halt günstige Zinsen, günstig Geld und viel Geld für alle, sondern wir haben das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, wir reduzieren jetzt die Geldmenge. Das tut man, indem halt die Zinsen erhöht und dann haben die Leute weniger Kredite, wie ich gerade erzählt habe, dann geht das Geld so langsam runter. Und innerhalb von einer Woche ist alles, was sie innerhalb von 2 Jahren Zinsanstieg quasi reduziert haben, zu zwei Drittel wieder hochgegangen. Warum? Die mussten hingehen und sagen, hey, lieber Banken, wir geben euch jetzt die Kohle, damit könnt ihr die Leute auszahlen und damit rollt das System weiter. Das heißt, der Bankenansturm kann damit quasi blockiert werden. Was aber die Konsequenz? Die Konsequenz ist, je mehr Panik, je mehr Bankenansturm, desto mehr musst du Geld in dieses System pumpen.
Mehr Geld im System, mehr Geld drucken, mehr Geld an die Banken geben. Hyperinflationsgefahr.
So. Und ein Faktor, genau. Ein Faktor, der das Thema treibt.
Und dann ist halt ich weiß nicht, ob es ein anderes Video war, das ich gesehen habe und jetzt einfach weird in meinem Kopf zusammenschmilzt, aber ist da nicht auch das Ding drin, so dass er dann, hat er nicht irgendwie auch einen Fußballtypen oder irgendwen zitiert, wo es darum geht, immer wenn Leute quasi sagen so, also es gibt gute Gründe, warum Leute sagen, euer Geld ist sicher, die Renten sind sicher, so, das ist sicher, weil das ist, das, ich glaube, war das in dem Video? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ging es, der Punkt, den ich jetzt gerade machen möchte, ist, natürlich, das ist ja auch die Aufgabe von solchen Menschen und auch der Notenbank dann eben zu sagen, hey, das ist sicher, das meinen die da nicht böse, dass sie da quasi die Menschen anlügen, sondern müssen eigentlich von ihrem Job her die Menschen sozusagen anlügen, weil sonst ist shit getting real, so ungefähr. Und deswegen ist es ja, fand ich den Punkt irgendwie so nett, wenn Leute quasi sich hinstellen und sagen, alles ist sicher, so ungefähr, dann ist das nicht zwingend ein gutes Zeichen. Aber man darf es ihnen im Endeffekt auch gar nicht so mega übel nehmen im Nachhinein, dann immer sagen, ja, die hat uns angelogen, so. Weil, naja, hätten sie gesagt, die Scheiße dampft, Leute, dann wäre das System
ist vorbei.
Es ist eigentlich ein Spiel auf Zeit. Es ist eigentlich so, das ist sicher. Und solange ihr mir das glaubt, ist auch alles noch okay. Dann haben wir Zeit, um irgendeine Lösung zu finden. Weil sobald wir alle rausfinden, dass es nicht mehr so gut läuft, haben wir ein Problem.
Ja, und was halt noch dazu kommt, ist halt, dass du das ist halt auch was, was er rausgebracht hat, was aber eher so, wo er von sich selber auch sagt, ja, warte mal, kann jetzt ein Zufall sein, kann aber auch irgendwie ein Masterplan hinterstecken. Dass er gesagt hat, hey, so bestimmte Dinge passieren gerade, die auch so ein bisschen die Flucht aus diesem System zumachen, also es schwieriger machen, dieses System zu verlassen.
Kommen wir jetzt zu den Krypto-Ban.
Jetzt kommt der
Krypto-Ban.
Genau. Ne? Mhm. Im Sinne von,
das hab ich wieder verstanden,
du hast halt bestimmte Banken, die sich darauf spezialisiert haben, auch Krypto-Anbieter zu sein. Mhm. Halt eben, wo du sagen kannst, ich kann meine Währung X, den Dollar gegen Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung tauschen. Die waren halt auch irgendwie relativ schnell so ein bisschen auf dem Radar und wurden halt weggesnackt. So kann das sein, dass die halt eben nicht mehr genug Kapital hatten und quasi gerettet werden mussten, oder? Könnte jetzt auch sagen, das wäre jetzt ein bisschen die Verschwörungstheorie zu sagen, hey, vielleicht wollte man die auch schnell abschalten, damit die Leute gar nicht mehr,
so
weil die einfach. Frage ist, was machst du denn mit deinen, also wenn du zur Bank gehst und dir das Cash holst, hast du nichts gewonnen. Mhm. Und dass du eine andere Bank gibst, hast du auch nicht so viel gewonnen. Mhm. Aber alle Varianten wären besser für die Notenbank und für das System, wenn es halt im System bleibt.
Ja, klar.
Weil ist es besser, wenn du das Geld nimmst und zu einer großen Bank gibst, sagst du, ich vertraue der großen Bank, als wenn du es rausziehst. Mhm. Das ist nämlich der Worst Case. Und jetzt auf einmal hat Coinbase so eine Art letzte Warnung bekommen, so nach dem Motto, hey, passt mal auf, was ihr da macht und so. Mhm. Und wie gesagt, da kann man nicht viel reinreden und so nicht. Und gleichzeitig kommt auch so, im Sommer soll so eine Art Pilotprojekt kommen zur zentralen neuen Währung quasi für die USA quasi. Eine Art so Notenbank gesteuerte digitale Währung.
Ja, ja, ja.
Jetzt kommt halt dieser ganze Bereich, so, der gar nicht so relevant ist aus meiner Sicht, aber der hat auch noch genannt wurde, so von wegen, hey, man macht die Zugänge zu, du kannst nicht mehr nach Bitcoin exiten und deswegen, jetzt kommt da diese zentrale Währung, so ein bisschen wie in China, so nach dem Motto, die einfach sehr viel Kontrolle über das System irgendwie der Notenbank gibt und die Frage ist halt, wollen wir das überhaupt und so weiter und so fort. Aber das ist ein ganz anderes philosophisches Thema.
Ja.
Und der Punkt ist halt aber, dass er sagt, okay, warte mal ganz kurz, das Vertrauen schwindet, die Notenbanken wussten es und die haben sich dafür entschieden, quasi das System zu retten, statt eben die Sparer zu retten und zu sagen, hey, wir decken das halt auf. Mhm. Berechtigte Kritik, kann man darüber streiten und so weiter. Aber jetzt kommt der andere Punkt, der auch noch spannend ist und der berücksichtigt werden muss, eben neben der Historie und was ist eigentlich passiert was passiert eigentlich gerade global? Mhm. Super interessant, weil die Frage, die man sich immer stellen konnte, ist, was macht den Dollar so besonders im Vergleich zu anderen Währungen? Und die Antwort war immer, der Dollar ist so besonders, weil er international genutzt wird für alles Mögliche. Mhm. Wenn ich Rohstoffe kaufe, mache ich das in Dollar. Ne? Gold gegen Dollar. Wenn ich Öl kaufe, gegen Dollar. Wenn ich irgendwelche Importe mache, so nach dem Wort, ich kaufe Sachen aus China, wird über Dollar abgerechnet. Mhm. Warum ist das interessant? Weil das eben quasi dem Dollarsystem die Möglichkeit gibt, immer weiter Dollar zu drucken. Man weiß, es gibt immer wieder Leute, die den brauchen, deswegen kaufen die den, deswegen können wir Staatsanleihen machen, es wird immer quasi Bedarf dafür geben. Mhm. Jetzt haben wir aber so ein geopolitisches Minenfeld aktuell sowieso und jetzt sagen halt Leute wie China und Russland, hey, fuck the Dollar, wir machen jetzt alles in Rubel und Yuan oder Yuan. So. Das heißt, die brauchen weniger Dollar, die werden weniger Dollar kaufen. Jetzt sagen viele Staaten Afrikas so, hey, könntest du auch in anderen Währungen abhandeln? So, wir müssen das nicht über US-Dollar machen. Das heißt, viele Länder sagen sich halt, warum machen wir das eigentlich? Was haben wir davon?
Und dann selbst als wir als EU wahrscheinlich, die das im Zweifel gar nicht so kritisch sehen würden und gerne weiter in Dollar handeln würden sozusagen, müssen ja, wenn wir mit diesen Ländern handeln wollen, ja trotzdem dann können wir ja gar nicht mit dem Weg im Zweifel über Dollar gehen. Das heißt, selbst Leute, die eigentlich das vielleicht noch weiter gerne tragen würden, weiß ich nicht, weil man verbündet ist oder was weiß ich nicht was, selbst das funktioniert ja dann eigentlich sozusagen nicht mehr.
Ja. Exakt. Je nachdem, wer da so ein bisschen den Hebel hat und sagt, diktiert quasi, welche Währung genutzt wird. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, lassen wir einfach mal alles geopolitische Geplänkel mal oder eine Intention oder was auch immer einfach so vor. Wenn du jetzt quasi als Staat, sagen wir, Deutschland sagt sich so, oh fuck, man, so, dieses ganze Dollar, wir haben auch relativ viel Dollar rumliegen und so weiter. Und wenn in den USA die Banken jetzt ein Thema haben und der Dollar quasi an Wert verliert, haben die auch ein Thema. Mhm. Das ist was, die Tendenz dazu zu sagen, was ist unsere Alternative? Können wir vielleicht mehr in Euro handeln? Können wir unsere Dollarreserven senken und so weiter? Das heißt, du machst genau das Gleiche, was die Sparer in Silicon Valley machen. Nämlich, du wirst ein Dollar los gegen was anderes. So, das ist halt nochmal so, wie soll ich sagen, nochmal so ein Thema, wo man sagt, hey, das hilft dem Dollar gerade nicht. Geopolitisch misstraut, wie gesagt, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, aber es ist halt da.
Ja.
Ne?
Das ist ja einfach neutral, ja.
Und die Spieltheorie ist immer die gleiche. Du willst deinen eigenen Arsch retten. Als Sparer oder als Staat, der in Dollar irgendwie handelt und so weiter. Du willst halt einfach gucken, dass halt das System halt für dich weiter funktioniert. Du willst halt nicht angesteckt werden, also ein bisschen wie mit der Maske. So, ne? Such dich zu schützen. Und das ist halt eben das, was halt nochmal so aus der Makroebene dazukommt, ist, wie viel Vertrauen hat eben die Welt quasi, gewollt oder ungewollt, in den Dollar? Wie viel Vertrauen genießt quasi das System aus Notenbank, Banken und eben Bankenaufsicht? Wie sehr haben die halt das Handling da und können halt eben dieses Vertrauen irgendwie aufrechterhalten?
Ganz und kurz, was dazu kommt ja auch noch das Politische, ne? Bald auch Wahlen, von Biden sind nicht alle überzeugt, Trump immer noch irgendwie im Rennen und ist jetzt heute wieder polternd durch die Gegend. Das heißt, auch geopolitisch, nicht auf finanzieller Ebene, wird auch die USA in der Hinsicht unattraktiver, einfach schon seit jetzt Jahren sozusagen als Partner, als keine Ahnung was, weil ne, die Trump-Zeit war ja mehr America first wieder, so was ja, ne, ist ja, will ich jetzt gar nicht drüber urteilen, so, ne? Aber es war ja nicht, okay, wir wollen versuchen, stärkere Bündnisse zu schaffen und irgendwie, keine Ahnung, was gemeinsam weltökonomisch, sondern es ist ja auch so, ja, okay, die wollen eh, wenn jetzt angenommen, man spekuliert, dass die Republikaner wieder an die Macht kommen, sozusagen, wird es wahrscheinlich eh wieder in eine Richtung gehen, nach dem Motto, wir müssen erstmal unseren eigenen Arsch retten. Wir müssen erstmal gucken, dass die USA einigermaßen klarkommt, sozusagen. Das heißt, da kann man ja auch jetzt nicht irgendwie auf mittelfristige Zukunft damit rechnen, dass auf einmal die krasse Lösung präsentiert wird, die den Dollar in irgendeiner Form rettet, sozusagen.
Ja, und du hast halt, das ist halt spannend zu beobachten, du hast halt innerstaatlich jetzt auch quasi keine Einheit, ne? So wie zwischen den Parteien schon nicht, aber so was zum Beispiel die Staatsoberhäupte quasi von Florida und Texas sagen: Hey, wir wollen diese Zentralbankenwährung nicht. Wir wollen die Zugänge zu Bitcoin offen halten, weil die halt pro Bitcoin sind. Und das ist halt so interessant, dass du eben halt diese, da hast du nicht mal eine Einheit darüber. Das heißt, du kannst halt dich hinstellen und sagen, hey, wir sind die Notenbank und die Regierung und wir sagen jetzt einfach, alles ist safe. Und das haben die ja alle gemacht und das auch in Europa gemacht und so weiter, und, ne, aus guten Gründen. Aber gleichzeitig sagst du halt, hast du halt jemanden, der sagt, hey, ich bin der nächste Kandidat für Partei XY, spielt eigentlich keine Rolle, weil es beiden Parteien quasi keine Einheit gibt. Sagt, hey, ich finde das aber blöd. Und hey, ihr habt da Mist gebaut. Das heißt, es ist schwierig, sich da quasi so ein bisschen so diese Überverschwörung zu spannen, auf staatlicher Ebene zu sagen, hey, wir kriegen das jetzt alles so unter Tisch gekehrt und wir können das Problem halt aussitzen. Das ist halt nicht leicht, weil eben auf der überall Akteure da sind, die sagen, hey, wir akzeptieren das nicht, dass dieses Problem quasi einfach unter Tisch gekehrt wird. Und das ist, all das füttert halt eben die These von dem Dude, der sagt halt, ich wette jetzt eine Million auf Bitcoin quasi, der sagt, hey, es gibt einfach zu viele negative Signale, die halt sagen, Moment mal, wir haben hier ein Thema. Und spannend, das ist der letzte Punkt, du hast halt gleichzeitig halt in Europa halt auch die Banken, die halt wackeln plötzlich. Aus den gleichen Gründen, gleiches Szenario. Das heißt, es geht hoch, Banken halt haben ein Thema, Langfristigkeit von Zinsen und so weiter. Und momentan herrscht einfach super viel Panik im System. Und es fehlt so ein bisschen die Fantasie, was könnte diese Panik nehmen? Die Schweiz hat quasi ihre eigene zwei Großbanken fusioniert übers Wochenende. Ah, also vielleicht mitbekommen mit Credit Suisse und UBS. Die haben einfach die Credit Suisse, die war sowieso schon ein Wackelkandidat. Die haben die quasi in die UBS reingepackt, haben einfach eine Zahl drauf gesagt, sogar die 2 Milliarden. Problem war da, dass wenn du sowas machst, einfach mal so, und die Aktionäre nicht fragst und so weiter, die haben halt bei einer Anleihe, die Credit Suisse draußen hatte, haben die quasi so ein bisschen die Anleihen-Eigentümer so ein bisschen übergangen, was halt so ein bisschen die Verlässlichkeit dieses Anleihtypens, das sind so Coco-Bonds, egal, jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Vertrauen daraus gezogen.
Verstehe ich, ja.
Die Deutsche Bank, ein paar Tage später, sagt, hey, wir müssen uns refinanzieren, wir wollen gerne eine Nachranganleihe, die wir draußen haben für 2028, früher tilgen, wir brauchen Kohle. Warum machen die das? Die müssen eine Korrektur vornehmen, nämlich eigene Anleihen, die rausgegeben haben, sich Geld reinzuholen, versus gekaufte Anleihen, ihr eigenes Portfolio, müssen die jetzt umschiften.
Klar.
Was ist die erste Reaktion der Leute, die sagen, fuck, wenn die diesen Shift nicht hinkriegen, ist das gleiche
wie bei Silicon Valley Bank. In groß, so.
Jetzt ist die Deutsche Bank relativ profitabel, deswegen hat Scholz auch gesagt, alles cool, aber was ist passiert? Die Credit Default Swap, das ist das Instrument, womit sich Banken mit absichern können.
Sorry, was? Die Credit Default Swap?
Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherung. Also wenn du wenn du sagst, ich bin Eigentümer von Anleihen einer Bank, ich will aber, wenn die Bank nicht zurückzahlen kann, das absichern. Mhm. Der Preis von den Dingern hat sich verzehnfacht. Das heißt, der Markt ist quasi wachsam und sagt, warte mal ganz kurz, die Versicherungsprämie ging gerade hoch für alle Banken. Mhm. Weil es eben nicht so safe ist oder man glaubt nicht, dass es eben so easy ist, so eine ganze Portfoliostruktur mal eben an die neuen Gegebenheiten höhere Zinsen anzupassen. Mhm. Und jetzt ist halt so auch die Kritik an den Notenbanken und insgesamt einfach so, ey Leute, entscheidet euch. Entweder ihr fahrt das Ding komplett gegen die Wand, und dann ist es auch gut, oder ihr senkt den Zins jetzt wieder, weil wir sehen, die Inflationszahlen kommen runter, global, so. Der Schock ist überstanden und hört auf, die Banken quasi gerade so in die Ecke zu treiben.
Ja.
Es reicht halt,
dass die Notenbank, also dass man jetzt, wenn man das so diesem Erzählstrang quasi folgt, das fühlt sich dann so an, wie so die Notenbank eigentlich die Aufsicht, sozusagen der Chef der Banken so ein bisschen, so die Kontrollinstanz für die Banken, ist die Banken gerade quasi
komplett
in den Ruin bringt. So, das ist irgendwie wahrscheinlich, das natürlich in so einer, wenn wir das jetzt so kurz hier besprechen, klingt das alles total einfach, aber wahrscheinlich ist es unendlich kompliziert mit verschiedenen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Aber das ist schon ein spannendes Bild, finde ich, wenn man sich das vorstellt, dass man so denkt, naja, eure Anliegen ist eigentlich, die Banken zu retten, aber durch das, was ihr quasi gerade macht, habt ihr sie quasi an den Arsch, also kaputt gemacht, so, oder bringt ihr sie quasi dabei zu kippen. Warum tut ihr das? Also warum? Ihr müsst doch sehen, dass das gerade nicht funktioniert. Wahrscheinlich gibt es 1000 Gründe, weswegen sie das quasi gerade tun. Aber ja, ist spannend. Ja,
ja, das ist halt, die Gründe sind halt auch klar. Die Gründe sind halt, hey, als Notenbank, jetzt in Europa beispielsweise, in den USA ist es ähnlich, habt ihr das Ziel, Inflation auf 2% zu kriegen. Da sind wir noch nicht, ja, okay. Aber der Vorwurf halt ist, die gucken halt auf Daten, die halt sehr, sehr laggy sind. Also die kommen halt später rein. So, das ist schon mal ein halbes Jahr vergangen und die Daten, die sie sich angucken, sind halt ein halbes Jahr alt. Das kann den Unterschied machen. Das ist halt so der große Kritikpunkt. So nach dem Motto, ihr guckt in den Rückspiegel und fahrt quasi gerade jetzt
Vor die Wand.
Ein Weg, der vielleicht nicht der richtige ist, wenn man nur in den Rückspiegel guckt, also guckt nach vorne. Und das ist halt so das Dilemma gerade. Und momentan glauben halt, und das ist halt das, was wir schon lange, lange sehen, ist halt das halt so eine Invertierung der Zinskurve. Eigentlich hast du, je länger die Laufzeit ist, desto höher der Zins. Aktuell hast du aber eher Kurzlaufzeiten, höhere Renditen letztendlich. Warum ist das so? Die Leute glauben und sind sich relativ einig, wenn du nur die Zinskurve anguckst, dass dieses Hochtreiben der Zinsen nicht nachhaltig ist. Es wird zu viele Banken brechen, es gibt auch Staaten, die darunter leiden. Also muss es irgendwann swappen, deswegen gehen die nicht mehr lang. Das ist jetzt schon seit einer Weile jetzt so, dass diese Kurve halt komplett sich gedreht hat, was total unüblich ist. Also ist die Frage, was passiert in den nächsten Wochen? Und alle haben gesagt, ey, ihr müsst halt die Zinsen wieder senken oder aufhören zu erhöhen und jetzt so langsam wieder runterfahren. Und die Frage ist, wenn das passiert, cool, vielleicht kriegt man noch den Dreh. Wenn das nicht passiert, kommt vielleicht das, was der Typ jetzt vorhersagt, nämlich die Banken gehen hops, die Leute verlieren das Vertrauen in die Banken. Notenbank wird sagen, wir haben euer Geld ist sicher, das könnt ihr nur sicherstellen, indem sie mehr Geld drucken, produzieren. Wo kommt das Geld her? Entweder ist es dünne Luft oder es muss halt Anleihen rausgebracht werden. Und die USA hat sowieso gerade ihr, wie soll man sagen, das Limit quasi an Staatsschulden schon fast wieder erreicht. Das heißt, da kommen einfach sehr viele Dinge zusammen. Wahlen, Unsicherheit, innere Unruhe im Sinne von, die einen sagen, Bitcoin ist cool, die anderen sagen, Bitcoin ist blöd und versuchen das irgendwie die Wege zu machen. Und dieses ganze Chaos und diese Uneinigkeit ist halt sehr fragil. Entweder ist alles cool, man kriegt das Ding wieder umgedreht und es wäre nie was gewesen, oder es geht halt hops. Aber es gibt keinen, also dieser Zustand, dieses, du bist unsicher und weißt es nicht, der kann nicht lange anhalten, weil je unsicherer du bist, desto eher tendierst du dazu, dir ein sicheres Rettungsboot zu suchen. Rettungsboot ist Bitcoin, andere Währung, whatever. Keine Werbung, keine Finanzempfehlung. Aber irgendwas wirst du halt tun müssen. Aber selbst wenn es nicht die USA ist, als eben jemand, der international handelt und viel auf den Dollar angewiesen wird, der wird jetzt sagen, sollten wir vielleicht unsere Preise auch in Euro anbieten? Oder vielleicht in Yen? Oder vielleicht in irgendeiner anderen Währung? Und das passiert, solange die Unsicherheit drin ist. Das heißt, die Unsicherheit muss gestoppt werden, in irgendeiner Form.
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen das Fazit von dem, was wir letztes Mal hatten. Also, dass diese Unsicherheit einfach das Vertrauen, das die größte Währung sozusagen ist. das ist ja auch das, was dem, weswegen ja auch keiner jetzt sagt, der Bitcoin muss es sein in irgendeiner Form, weil wir wissen gar nicht, wie es funktioniert, wenn auf einmal alles da, also was passiert mit dem, also ist es dafür aus, also kann es alles funktionieren, wenn auf einmal alles da rein shiftet und das ist auf einmal die Lösung? Man weiß es nicht sozusagen. Aber nochmal kurz dazu die Frage, weil das habe ich ja öfter schon gefragt, wenn eine Bank pleite geht, so, ne, dann ist das ja, betrifft das ja erstmal nur das Bargeld, das da auf dem Konto sozusagen ist, ne? Weil Unternehmensanteile und Anleihen und so weiter sind ja, warte mal, also wenn jetzt zum Beispiel ich eine Aktie habe, jetzt ja. In meinem Sparkassendepot sozusagen, ne? So, einfach jetzt irgendwie random irgendwas zu sagen. So, dann ist ja, wenn die Bank pleite geht, habe ich immer noch diese Unternehmensanteile, dann kann ich die zu einer anderen Bank umziehen, fertig sozusagen. Aber das Problem, das wir jetzt gerade ja neu haben, ist sozusagen, wenn ich diese Aktie verkaufen möchte, dann kriege ich dafür ja Euro oder Dollar. Und wenn aber Euro oder Dollar halt nichts mehr wert ist, dann bringt mir es halt auch nichts sozusagen, diese Anleihe zu haben. Das heißt, ich müsste dann im Prinzip, also angenommen in diesem Szenario, wie ich mir das jetzt vorstelle, müsste ich, also angenommen, es kommt eine Hyperinflation, so, Geld wird komplett entwertet, so. Dann habe ich diese Anleihen. Die sind auch erstmal, also da habe ich meine Anteile sozusagen, meine ja, Aktien ja. sozusagen. So, dann muss ich doch eigentlich versuchen, diese Hyperinflation, angenommen, wie gesagt, jetzt nur ein bisschen rumgesponnen sozusagen, muss ich ja versuchen, mit zum Beispiel Bitcoin, irgendeiner Währung, die dann funktioniert in dieser Zeit, die Zeit zu überstehen, bis sich alles wieder erholt hat, damit ja. ich wieder vernünftige Preise für meine Aktien, ja. damit ich irgendwie die verkaufen kann, weil sonst liegen die einfach ja. da rum und wenn ich sie verkaufen würde, wäre super dumm, gegen wäre super Killer, ja. genau, ja. so, und genau, und sie bringen mir aber auch nichts, also dann kann ich noch so viel reich sein sozusagen in irgendwelchen Aktien, das bringt mir nichts, weil den Gegenwert, den gibt es gerade nicht, weil das Geld entwertet ist. Das heißt, ich muss es quasi, aber genauso werden die ja nicht zwangsverkauft oder sonst irgendwas, sondern die habe ich weiterhin. Und dann muss ich halt ein bisschen warten, vielleicht, da kannst du gleich was zu sagen. Ja. Aber mein Szenario wäre jetzt, da muss ich halt warten, bis das System sich wieder erholt hat, dass ich irgendwann dann wieder sagen kann, okay, jetzt kann ich die Währung, die es gibt, alles wird irgendwie umgeswappt, wie auch immer. Ab jetzt werden Aktien in Schmeuro verkauft, gekauft und verkauft. Jetzt kann ich diese Aktie für den alten Schmeuro-Preis sozusagen irgendwie vielleicht wieder verkaufen.
Ja.
Das wäre ein Szenario, das ich jetzt gerade mir vorstellen könnte.
Ja. Ich will es nicht unnötig komplex machen, aber ich glaube, das ist wichtig,
diese Details. Wir sind bei 2 Stunden gleich, keiner hört mir zu.
Ja, diese Details aber zu verstehen. Also, wenn eine Bank pleite geht, dann gibt es immer 2 Perspektiven. Es gibt die Perspektive der Bankkunden und es gibt die Perspektive der Bankgläubiger.
Mhm.
Bankkunden, das ist das, was du beschrieben hast. Mein Guthaben auf dem Konto, mein Guthaben auf dem Sparbuch, mein Guthaben auf dem Depot. Depot ist mit umtransferiert, easy peasy abgewickelt, irgendwo anders halt. Guthaben ist futsch bis zu meiner
Einlagenabsicherung.
Alles andere ist weg. So, okay, das tut weh.
Das
kann aber schon mal wehtun. Kann zum Beispiel auch dazu führen, je nachdem, wir hatten das Beispiel mit der Silicon Valley Bank, dass ein Unternehmen, Roku, hatte halt relativ viel Guthaben, 400 Millionen oder irgendwie sowas, was für die Unternehmensgröße halt schon wehtut, das Geld war, wäre futsch gewesen.
So. Ja, ja,
wenn, das heißt, Geld wenn du die Aktie hältst, ist die auch nicht mehr so viel wert, egal gegen was du die aufwiegst. Das heißt, da hast du schon mal so eine Art Ansteckungseffekt.
Verstehe.
Weil je nachdem, ne, welches Unternehmen halt bei dieser Bank halt ist.
So. Ja, stimmt.
Aber das ist relativ einfach, das noch zu durchsehen. Das ist okay, die Bank ist. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Gläubiger. Das ist gestaffelt nach
Art. Wieder aufmachen? Sind das die Gläubigen oder Gläubiger?
Gläubiger. Das sind diejenigen, die in irgendeiner Form entweder denen die Bank gehört oder die der Bank Geld geliehen haben. Und die geliehen haben, kriegen mal zuerst die Kohle zurück. Also Bank wird abgewickelt, man guckt, wie viel ist noch da und dann wird halt verteilt. Wie so ein typischer Insolvenzfall, so nach dem Wort Insolvenzmasse, dann wird die verteilt.
Erst werden die Schulden getilgt und dann
den erstmal Rest die Bankaktionäre, puff. Wenn du Bankaktien hältst, Depot, Hit, kriegt erstmal der kann man sagen, okay, Aktionäre haben in der Regel viel Geld, bla bla bla, whatever. Mhm. Manchmal true, manchmal nicht. so. Aber die ganzen Banken, der ist puff. So. Mhm. Was hast du noch? Dann hast du noch Anleihen. Dann hast du Nachranganleihen, das sind die, die als letztes bedient werden, die sind in der Regel auch futsch. So. Das ist das, was die Deutsche Bank versucht gerade wegzuswappen. So. Geld ist weg. Das heißt, irgendwer, der Bank Geld geliehen hat, hat jetzt kein Geld mehr. Die müssen das abschreiben. Das heißt, die nehmen auch einen Schlag. Dann kommen die ganz normalen Banken, Gläubiger, die Bankenanleihen halten. Das können Fonds sein, das können Rentenfonds sein und so weiter und so fort.
Ich erinnere mich noch an die Beratungsgespräche mit meinem Bankberater damals so, ja, da hier so eine deutsche Bankanleihe, die ist sicher so, die wird eh vom Staat gerettet, kein Problem, sichere Anleihe, so weiter und so fort.
Ja, ja, genau.
So,
ja.
Das sind ja genau das, solche Anleihen.
Kann ja auch vielleicht sein, aber, ja, genau. Aber im Grunde genommen, aber die Seite, die kriegt halt Schläge ab. So, tut klar. Vielleicht nicht so hardcore weh, aber tut ein bisschen weh. Das ist die ganzen Anleihen Halter oder auch die Aktionäre, die kriegen auf jeden Fall nochmal einen Schlag. Das heißt, irgendwo in diesem ganzen System wird halt irgendwer sagen, ich glaube, den nächsten Urlaub mache ich nicht mehr. Ja, ja. Oder vielleicht kaufe ich mir doch keinen neuen Tesla. Oder whatever. Ja. So, das heißt, irgendwo kriegt halt irgendwer einen Schlag ab. Und das ist eine Bank. Hm. Wenn es die nächste Bank ist, gleiches Spiel nochmal. Die Leute, die Guthaben haben, ouch, ouch, ouch. Und so weiter.
Hm. Das heißt, selbst die sogar auf Banken diversifiziert haben, sozusagen. Ne? Selbst die sagen, komm, ich will so sicher mit meinem Geld umgehen. Ich habe ein bisschen was bei der Schmarkasse und bei der Reutschen Bank und so, ne? Und selbst die kann es ja quasi erwischen, sozusagen, ja.
Genau. Und das kann halt, das halt Leute treffen, die halt eigentlich mit der Bank gar nichts zu tun haben. Hm. Zum Beispiel, wie gesagt, ein Pensionsfonds, der die Renten für irgendwelche Leute anlegt. Der hat vielleicht irgendwelche Banken allein. Wupp, schwuppsiwupps, gibt es weniger Rente oder das Geld für die Rente wird knapper. Das heißt, kann relativ schnell so in so Bereiche rein creepen, die nicht offensichtlich sind.
Und wo du selber denkst, ich habe doch mit der Bank gar nichts zu tun. Ich habe doch gar keine Aktien, ich habe keine irgendwas, sondern ich habe hier meine Rentenversicherung und bin doch super konservativ und was soll mir passieren sozusagen, ne? Aber die muss ja auch irgendwas tun sozusagen. Und das ist ja genau diese Gefahr, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, dass das jetzt, wenn das zu dem, also ne, jetzt immer unter dem Wenn, so wenn das so kommen sollte, dass dann eben auch diese super hart konservativen, wie so Bankanleihen, Staatsanleihen, das sind ja alles die Sachen, die Leuten immer empfohlen werden, so Rentnerinnen, Rentnern und Menschen, die halt irgendwie sagen, so, ich will einfach gar kein Risiko. Und auf einmal ist genau da ein riesiges Risiko, also ist da auf einmal ein Risiko, das vorher so nicht gesehen wurde, sozusagen vielleicht, ne?
Ja. Ja, und das Ding ist halt, dass, also du kannst dich halt sehr, sehr schwer davon schützen. Also da, warum? Und das ist halt der Punkt, wo du meintest, naja, mein Anleihen, mein Depot wird ja einfach übertragen. Ja, das ist richtig. Aber wenn du mal zurückguckst in die Historie der Geldgeschichte, so nach dem Motto, was gab es bereits an Inflation, Hyperinflation, was wurde dann gemacht? Grundsätzlich hat der Staat alle möglichen Instrumente. Und das ist jetzt kein, oh, der Staat ist böse oder irgendwas. Aber als Staat musst du ja auch gucken, oh fuck, wie kriege ich das System erhalten? Da gibt es Maßnahmen, die du ergreifen kannst. Du kannst sagen, hey, du erhöhst Steuern. Das funktioniert nur bedingt, aber kannst du machen. Du kannst sagen, hey, es gibt halt neue Steuern für bestimmte Dinge, sowas wie Aktiensteuern, sodass du sagst, hey, wenn du Aktien hältst, du gehörst zu dieser Gruppe, die Aktien hält. Ihr habt quasi nicht gelitten am Bankenzerfall, aber dann gibt man ein bisschen was von einem Kuchen ab. Du kannst hingehen und sagen, kannst Immobilieneigentum kannst du extra besteuern. Du kannst sagen, hey, der Staat nimmt sich jetzt 20% von eurem Wert, so alle, die ein Haus haben, müssen jetzt 20% irgendwie einfach überweisen, wie auch immer, um halt eben das System zu retten. Und das können halt andere Sachen sein.
Alles ja mit guten Gründen. Alles ja mit dem Grund sozusagen, wir wollen hier das System retten sozusagen irgendwie, ne? Wo man sagt, ja, okay, scheiße, das muss man ja irgendwie da machen. So, ne? Ja.
Genau. Und das kann auch, und dann kann aber auch sein, dass man sagt, okay, wir machen einfach das System retten wir, indem wir sagen, okay, whatever, alles, was jetzt an Staatsschuld existierte, an zweiter Cut, gibt's nicht mehr, Pech gehabt. Alle, die irgendwie US-Dollar hatten, wir machen jetzt US-Dollar 2. So, Leute, die Guthaben hatten, kriegen jetzt ein Zehntel von den Guthaben. Wir rechnen das jetzt in irgendeiner Währung um. Das sieht alles zu eins genauso aus, ist aber nichts mehr wert. Das heißt, man kann einfach so ein bisschen wie damals beim Mark-Euro, genau, wechseln, kann man auch sagen, man kann jetzt einfach eine neue Währung machen und man macht jetzt einfach einen Cut. Schulden gehen auf Null, bla, bla, bla. Ein paar Leute behalten ihre Schulden, die werden einfach gut umgerechnet und so weiter. Du weißt halt nie, wie das ausgestaltet ist. Fakt ist, aber sobald sich das in diese Richtung annähert, ist halt schwierig, irgendwas noch als safe also es ist nichts mehr in dem Sinne safe. Also alles, was du hast, kann dir quasi genommen werden zur Hilfe des Systems und so weiter und so fort.
Und jetzt kommen wir zum Fazit.
Und das ist halt so ein bisschen die Sorge von wegen, es geht halt schnell, es kann halt wirklich, du bist halt kaum safe. Und deswegen sagt er, dieser Typ, über den wir jetzt sprechen, der Balaji oder wie der heißt, sagt halt, hey, es gibt halt eine Sache, die kann dir halt niemand nehmen. Also Gold kann dir genommen werden, Aktien können dir genommen werden, alles, was du besitzen kannst, kann. Aber was dir nicht genommen werden kann, ist ein Bitcoin. Was passieren auf kann, ist, Ledger.
Auf deinem Trezor, whatever, Stick.
Er sagt aber gleichzeitig, okay, was passiert kann, ist, dass man Bitcoin illegal machen kann. Man kann sagen, jeder, der mit Bitcoin handelt, kommt ins Gefängnis. Das ist sehr wohl möglich. Man kann auch sagen, jeder, der Bitcoin hält, ist automatisch ein Verbrecher. So, du musst all deine Bitcoins quasi offenlegen. Das kann passieren. Ja. Das heißt, aber auch das ist nicht safe, safe, safe. Deswegen, er sagt halt, seine Empfehlung halt aus seiner Perspektive der, oh, scheiß, wer mir ein Thema ist, kauft ihr Bitcoin, nimm sie weg von irgendwelchen Börsen, pack sie dir auf einen Stick, den dir niemand wegnehmen kann, und geh in ein Land, was pro Bitcoin ist. Sag ja, Texas, stimmt, El Salvador, die ja. Schweiz vielleicht, I don't know. Mhm. Weil in allen anderen Ländern, die sagen, hey, fuck Bitcoin, die sagen halt im Zweifel, hey, Bitcoin ist jetzt illegal. Jeder, der Bitcoin hält, kommt ins Gefängnis oder was, es gibt vielleicht Hausdurchsuchung und Bitcoin kann dir, ne, wenn man so ein Ledger findet, wird dir das weggenommen, du kommst in den Knast, whatever. Also man könnte sich, jetzt spinnen wir ganz, ganz dunkle Szenarien. Nochmal, alle hoffen, dass das nicht passiert.
Ja.
Aber das ist so sein Ding, weil er sagte, hey Leute, wir sollten uns jetzt entweder ehrlich in die Augen schauen und eine Lösung finden, aber wir sollten nicht darauf hoffen, dass wir das Thema so verschleppen und irgendwie fällt es keinem auf.
Mhm.
Weil das endet in der Regel nicht gut, weil diese Fragilität mit jedem Moment, wo man eben keine Lösung hat, zunimmt.
Hm.
Und das klingt für mich plausibel genug, um zu sagen, ich denke drüber nach. Mhm. Nicht im Sinne von, ich kaufe jetzt Bitcoins und ziehe jetzt in die Schweiz, sondern im Sinne von, ich denke drüber nach.
Ach, da ziehst du hin.
Ja, Bergheim ist safe, ich sag's euch. Aber das ist halt so, das ist das, wo ich sage, ja, unabhängig davon, ob es eine Wette gibt oder nicht, oder was, einfach, spielt alles keine Rolle, aber das zu verstehen und für sich halt eben seine persönlichen Konsequenzen zu ziehen, seine Entscheidungen zu treffen, das ist das, was jeder vernünftige Mensch halt machen sollte, wie in jeder Situation, die halt brenzlig ist. Wenn morgen ein Komet auf die Erde knallt, würdest du auch überlegen, was mache ich jetzt? So, und hier ist es ähnlich so, wenn morgen einfach die Welt irgendwie anders ist als heute, wie will ich mich positionieren? Kaufe ich mir Lebensmittel, Zigaretten, Gold, whatever?
Und das finde ich genau den Gedanken, weswegen ich auch das cool fand, dann trotzdem noch mal im Podcast drüber zu sprechen, auch wenn ich denke, also die paar Leute, die sich das dann anhören, die übrigens gestiegen sind. Hallo an die neuen Leute, wenn ihr noch da seid. Ich denke, das geht ja nicht darum, jetzt dann irgendwie groß Panik zu machen und irgendwie jetzt zu empfehlen, irgendwie Bitcoin oder irgendeinen anderen Krypto oder keine Ahnung, nicht mehr Anleihen oder whatever. Dass jetzt nicht morgen, die diesen Podcast hören, denken, oh, Willi hat Ahnung von Banken irgendwie, der hat mal da gearbeitet. Also, wenn der sagt, Anleihen sind gerade schwierig, deswegen gehe ich jetzt dahin, weil Willi hat das ja gesagt. Darum geht es ja überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass man in ein Thema einen Einblick bekommt sozusagen und jetzt eine Perspektive, wir haben ja bewusst gesagt, das ist jetzt die Perspektive, die wir von diesem Typen sozusagen mal referieren und mal gucken, welches Szenario gehen wir da mal mit und dieses Gedankenexperiment mal mitzugehen. Und das finde ich eben total spannend, dass man dazu denken, damit man eben nicht, falls das zu irgendeiner Wahrscheinlichkeit, die ich gar nicht angeben kann, passieren könnte oder passiert, dass man nicht dachte, was? Damit konnte man ja nicht rechnen. Es wurde doch immer gesagt, das ist sicher und keine Ahnung. Einfach mal zu denken, ach guck mal, Moment. Auch die Aktien, die ich immer sicher denke, sind ja gar nicht so sicher. Auch der Sparkassen, die Sparkassenanleihe oder die Deutsche Bankanleihe oder Volksbankanleihe, whatever. Raiffeisen, also wie auch immer. Auch die sind nicht unendlich sicher, wie sie vielleicht wie sie immer waren sozusagen, weil es gibt ein Szenario sozusagen, wo das eben nicht sein kann. Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich finde, es gibt genug auf Twitter und Reddit und keine Ahnung was, Menschen, die halt jeden Tag posten, die Welt wird untergehen, kauft Krypto, macht das und dieses und das muss jetzt und halt hart selber und getrieben eigentlich von dem Gedanken sind, ich habe Bitcoin, Leute sollen Bitcoin kaufen, dann werde ich reich. Cool. So. Sondern es geht einfach darum, ein Szenario zu durchdenken und gar nicht jetzt auch, zwingend gar nicht jetzt großartig zu handeln, weil was ist die Handlung? Wenn mir das jetzt mal mitgeht, den Punkt, ich gehe jetzt nicht in die Schweiz sozusagen. Selbst wenn ich bis zu dem Punkt mitgehe und sage, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie Bitcoin, naja, dann kann immer noch das Szenario eintreten, dass, wie du eben gesagt hast, dass Bitcoin in irgendeiner Form verboten, illegal, nicht handelbar oder was das immer wird. Mhm. Ja, dann habe ich mich so gut vorbereitet, wie ich eigentlich bereit bin, irgendwie zu gehen und habe trotzdem verkackt sozusagen. Das heißt, das wäre, glaube ich, jetzt falsch, hier rauszugehen, zu sagen, okay, ich muss jetzt dringend so und so handeln, ich muss das und machen, sondern ich glaube eher, was man hier raus, finde ich, was ich mitnehme von dem Gespräch mit dir und diesem Video sozusagen, spannend, was da gerade für ein Thema quasi läuft, das vor allem auch gerade noch in den USA läuft sozusagen, aber eben auch seine Fühler ausschlägt quasi in die Welt, weil es eben alles irgendwie zusammenhängt und einen Einblick in ein Thema bekommt, das man sonst niemals mitbekommen hätte sozusagen oder nicht verstanden hätte. Also klar, dann sieht man mal irgendeinen Post und denkt so, ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert, I don't know. Und da jetzt einfach ein bisschen Einblick zu bekommen, und einfach das als ein Szenario zu verstehen sozusagen. Weil es kann ja auch einfach sein, wie du sagst, ne, die Zinsen werden in irgendeiner Form gesenkt. Irgendwie löst sich das in irgendeiner Form. Genauso kann es ja sein, dass auf einmal, genauso wie dieses sozusagen Doom-Szenario, kann es ja auf einmal irgendein Szenario geben, womit keiner vorher gerechnet hätte. Auf einmal gibt es irgendeine Lösung, die sich erdacht wird durch schlaue Köpfe, das ist ja genauso realistisch wie der super Weltuntergang. Genauso realistisch ist ja, dass auf einmal was kommt, so krass. Wir hätten nicht gedacht, dass diese komische Währung aus Kuba dann irgendwie auf einmal die Lösung für den Weltfrieden ist. Keine Ahnung was. Wenn man dieses eine Doom-Szenario so mitgehen will und dann auf einmal jetzt hier rausgeht und sagt, die Welt geht ja morgen unter, da muss man aber genauso offen dafür sein, zu sagen, ach krass, aber genauso kann irgendeine crazy Lösung auf einmal entstehen, die auf einmal alles irgendwie löst. Ich glaube, die beiden Extreme sind dann immer so ein bisschen, also ja, ich glaube, mir ist nur wichtig, dass man jetzt hier eben nicht rausgeht und denkt, mein Leben wird morgen beendet, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann und dass man hier so super depressed rausgeht, sondern eher interessiert vielleicht.
Ja. Ich bin halt, wenn man, es hilft halt niemandem, einem selbst auch nicht, wenn man jetzt quasi immer vom Worst Case, der Worst Case in seinem Alltag irgendwie ausgeht.
Klar.
Weil der Worst Case kann sein, ChatGPT nimmt die Welt ein und wir sind alle.
Keiner hat mehr Jobs und
Age of Ultron. Aber es kann halt immer das Schlimmste passieren. Wie gesagt, zum Beispiel Mondkrach auf die Erde, so, whatever. Wenn man aber quasi, und das ist für dich halt so handle ich das für mich zum Beispiel. Wenn ich sage, mich beschäftigt ein Thema so sehr, das kann jetzt alles wirklich so ChatGPT, whatever, dann stelle ich mir halt immer die Frage, okay, was kann ich tun, damit ich ruhiger schlafen kann quasi. Ja. Nicht so nach dem Motto, was kann ich tun, wenn der Worst Case eintritt, um safe zu sein, was kann ich tun, dass mich
irgendwie schlafen ist.
Ja, genau. Aber, und da kann man auch sagen, man bereitet sich auf die Zombie-Apokalypse vor, baut sich Bunker, Lebensmittel, Waffen, whatever. Oder man kann sagen, hey, was ist realistisch, so nach dem Motto, was kann passieren? So, angenommen, Währung kracht ein, so, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Wie lange gehe ich, was plane ich denn, wie lange wird es denn eklig sein, so. Sagst du, okay, 2-3 Wochen vielleicht, weil wir leben in einer schnellen Zeit, so man hat Probleme werden schneller gelöst als vielleicht damals noch irgendwie.
Ja.
Kannst du, okay, was will ich also verhindern? So nach dem Motto, okay, wenn ich dann, weiß ich nicht, wenn ich genug zu trinken zu Hause habe und vielleicht ein paar starke Zigaretten und ein paar Bitcoins, so, dann ist es vielleicht damit auch schon getan, weißt du, wie ich meine?
Wo kommen also, Zigaretten heute?
Zigaretten sind so, das war historisch gesehen immer so die geilste Währung, die du haben konntest, halt in so Zeiten, ja, weil Zigaretten halt immer so, wie soll ich sagen, die Sucht ist groß genug, als dass die Leute sagen, ja, okay, ich gebe dir ein Brötchen, wenn du mir Kippen gibst.
Okay.
Ja, nein, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn es einem gut tut, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie 2 Flaschen Wasser im Keller und irgendwie, weiß ich, ein bisschen Trockenfleisch oder ein bisschen Kekse, whatever. Und das lässt sich gut schlafen, dann do your thing, so, ne? Ja, okay. Aber wenn dich das nicht juckt, so, dann mach's halt auch nicht, ne? Weil ich finde, man sollte halt immer so auf sich selbst gucken, so was tut einem gut und wie vor allem ist man bereit, halt eben sich gegen so Risiken abzusichern. So wie jemand sagt, ich kaufe mir vielleicht Credit Default Swap von der Deutschen Bank, so für ganz viel Geld. Und das finde ich halt so, wie soll ich sagen, so gesundes Umgehen damit, so nach dem Motto, hey, man hat sich mit dem Thema beschäftigt, man kann das ungefähr für sich einschätzen, man hat eine Meinung dazu und dann trifft man seine Entscheidung, welche Richtung auch immer. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach blind irgendwem zu folgen, zu sagen, oh Gott, es wird passieren oder oh Gott, es wird nicht passieren, weil niemand weiß es. Es kann passieren, es kann aber auch nicht passieren. Und jetzt ins eine oder andere Extrem zu gehen, ist halt in der Regel halt eine nicht so smarte Entscheidung ökonomisch gesehen, weil du meistens dann wenn es nicht passiert, verlierst du halt so viel. Wenn es passiert, gewinnst du auch nicht genug.
Wie bei Roulette, wenn du alles auf die Null setzt sozusagen, aber alles andere bedeutet, dass die Welt untergeht und nur du gewinnst bei der grünen Null irgendwie und alle anderen um dich rum drehen durch und verlieren all ihr Geld, das bringt dir ja dann auch nichts, weil dann bist du aufgefressen.
Genau. So. Also ist auch hier die Antwort, wie immer, wenn man nicht weiß, was passiert ist, setz halt auf mehrere Pferde. Ja. Was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. So.
Und Panik ist nicht das, was die Lösung bringt, sozusagen.
Nee, aber auch, wie soll ich sagen, ich finde, es ist halt so ein schmaler Grat zwischen Ignoranz, was halt auch doof ist, weil dann ist man auf nichts vorbereitet, Panik, weil dann ist man auch kopflos und macht auch Quatsch. Also dieser rationale Mittelweg, so von wegen, okay, was ist so eine gesunde Mischung aus allem? So wie du auch regelmäßig zum Zahnarzt gehst, weil du dich riskiert willst, dass du irgendwie einen Karies-Overflow in deinem Mund hast. Manche Sachen sind sinnvoll, manche wiederum nicht. Und ich hoffe, dass die meisten Leute einfach das so für sich richtig einschätzen und nicht in irgendein ekelhaftes Extrem abdriften und sagen, ah, oh, wir müssen jetzt alle Bitcoin kaufen oder wir müssen jetzt alle Nahrungsmittel auf Vorrat kaufen oder whatever.
Ja, Waffen oder ja, whatever. Ja, gibt, ne? Genau, womit Leute ja irgendwie ihr Geschäft irgendwie machen. Ja, ich glaube, ja, wir hatten ja schon mal diesen Punkt auch, wenn es um Schule ging, so dieses, was ist denn das, was man lieber sein will, so, ne? Sollen wir lieber die Menschen so ein bisschen dumm halten quasi, ne? Und ist es so besser, lieber von dem Bösen gar nichts zu wissen oder ist es halt besser, irgendwie das Böse zu kennen? Und ich glaube, das muss man eben für sich selber dann immer so ein bisschen entscheiden. Also ich weiß, dass ich vom Typ her so bin, dass ich gut damit umgehen kann, wenn mir jemand ins Gesicht sagt, pass auf, in 2, 3 Wochen passiert was Schlimmes. So, dann habe ich das, das ist mir lieber, als es nicht zu wissen, sozusagen. Aber ich glaube, es gibt eben auch Menschen, die diese 3 Wochen so in eine schwere Depression verfallen würden, dass sie es lieber nicht wissen würden. Und ich glaube, da muss man selber für sich immer wissen, was für ein Typ bin ich eigentlich und wie möchte ich mit Informationen eben umgehen. Und ich würde da keinen Vorwurf machen, der halt dann eben sagt, ey, pass auf, ich find's vielleicht ganz interessant, hab mir das jetzt mal angehört, aber ist auch okay, ich will das jetzt morgen juckt wieder vergessen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, im Zweifel. Wenn das für einen selber das eigene Wohl irgendwie gut ist und man für sich abgewogen hat und gesagt hat, gut, ich kann mich jetzt vorbereiten, ich kann jetzt irgendwelche Schritte unternehmen, die sind für mich realistisch. Nö, die mache ich nicht, genau wie bei mich, ich ziehe jetzt nicht in die Schweiz, so. Und wenn ich dann nachher, aber wenn hier die Welt untergeht, werde ich nicht da sitzen und denken, fuck, wäre ich mal in die Schweiz gegangen. So, dann würde ich denken, ja, nee, das habe ich mich bewusst entschlossen, nicht zu machen. Deswegen finde ich es immer spannend, auch einfach solche Sachen mal mich da rein zu träumen in irgendeiner Form. Und wenn dann alles nachher Bullshit ist und es alles irgendwie irgendein Szenario ist, fand ich es trotzdem spannend, mal darüber nachzudenken. Dann ist es nichts anderes, als wenn man jetzt irgendwie eine Geschichte in einem Spiel nachspielt oder sich einen Film anguckt und denkt so, das waren interessante 2 Stunden, ich habe mich in irgendeine Dystopie reinversetzt, fand ich irgendwie interessant, nehme ich davon jetzt irgendwas mit von, hier, wie heißen die Filme, wo es die Regeln nicht mehr gibt.
Anarchie, irgendwas?
Ja, genau, dieses, wo die Leute auf die Straßen gehen und irgendwie, es gibt keine Regeln für den einen Tag.
Wie heißt das? Frankreich, meinst du?
Nein! Purge meine ich, genau. So, ne? Also so, weil zum Beispiel aus solchen Filmen, da kann man ja auch rausgehen und denken so, ach spannend, was da für ein Bild von Menschen gezeigt wird. Und jetzt kann man hier rausgehen, ach spannend, was man da für einen Einblick in Banken bekommt. Heißt noch lange nicht, dass das der allumfassende Blick in Banken und da läuft alles so.
Und alles schon, weil es ist von mir.
Absolut. Aber genau das möchte ich sagen. So, das ist eigentlich, finde ich eher, für mich ist sowas immer einfach ein interessantes Thema, wo man mal reinblickt und dann eben für sich selber entschließt, was mache ich jetzt. Und ich glaube, wenn, wie soll ich sagen, ich denke auch immer, ich habe genug Menschen in meinem Umfeld, ich werde nicht der Letzte sein, der auf irgendwas reagiert. Das heißt, andere werden vor mir Probleme kriegen. Das heißt, ich kann an denen sehen, wie schlimm ist es gerade wirklich. Wenn ich schon denke, okay, ich habe eigentlich alles mal einigermaßen alles im Blick und dann sehe ich da, okay, dann muss ich vielleicht mal was tun.
Ich wollte sagen, das ist halt so eins dieser Themen, wo wir ähnlich wie Weltuntergang, in welcher Form auch immer, entweder gewinnen wir alle oder verlieren alle. Es gibt keinen, der sagt, hey, irgendwie, irgendwem geht es sehr gut, wenn das passiert. Das ist halt eben nicht der Fall, deswegen sollten wir alle
zusehen. Kein Interesse hinter, kein böser Plan auch so, ne?
Ja, also, nee, es gibt halt keinen Gewinner in so einem Szenario. Das ist wie Krieg, ne? Das verlieren halt alle am Ende des Tages, deswegen.
Gut, mit dieser lebensbejahenden Botschaft zum Ende beenden wir das hier, oder?
Ja, Bitcoin to 1 Million ist der Folgentitel.
Oder am Ende verlieren wir alle.
zu traurig, das andere lockt.
Ja, vielleicht.
Whatever. Mal gucken. No financial advice.
Disclaimer ist drin. Genau, ich habe eben noch geguckt, die bestgeklickteste Folge war so, oder in der letzten Zeit war so, mein Bizeps ist so groß wie dein Kopf oder mein Kopf ist so groß wie dein Bizeps. Vielleicht sollten wir solche Titel wählen.
Unsere Zuhörer.
Ja, vielleicht sollten wir solche Titel mehr wählen. Okay. Einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao.
Tschüssi.